Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Hey Christiane.
Da sind wir wieder.
Ja, wieder aufs Neue mit der regulären Folge.
Habe ich dir schon erzählt, dass unser neues Intro von einem Komponisten gelobt wurde?
Na, das ist ja mal sensationell.
Ja, ne? Ich habe mich so gefreut.
Ja, da kannst du dich auf jeden Fall freuen.
Ja.
Also ich bin ja auch sehr stolz auf unser neues Intro.
Ja, ich auch, total. Da sind wir wieder und heute geht es um einen Film, den wir vorher noch geguckt haben, aus dem Jahre 1950, also mal ein bisschen was Älteres, nämlich Sunset Boulevard von Billy Wilder.
Genau.
Und ja, den Film nehmen wir zum Anlass, um mal wieder über eine Persönlichkeitsstörung zu sprechen. Man könnte meinen, das ist mein Lieblingsthema, ist aber gar nicht so. Aber die sind schon irgendwie ziemlich interessant. Und es bot sich diesmal an, weil ich mit einer Kollegin darüber schon mal ein Referat gehalten habe und diesmal mal wieder auf die Unterlagen zurückgreifen konnte.
Na, passt doch super.
Ja, das ist immer ganz praktisch, wenn man nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hat. Ja, und darüber reden wir dann. Und in der Studie, die ich vorstellen werde, geht es auch um Persönlichkeitsstörungen. Und da geht es genauer gesagt um die Frage, wie wirken eigentlich Menschen mit Persönlichkeitsstörungen auf andere? Und kann man das vielleicht irgendwie erkennen, dass die eine besondere Persönlichkeit haben? Und im Wissenschaftslexikon geht es dann um einen Effekt aus der Sozialpsychologie, nämlich den Halo-Effekt.
Also ich kenne dieses Spiel, Halo.
Ich wusste, dass du das sagen würdest.
Da bin ich mal gespannt, was dieser Halo-Effekt bedeutet.
Ja, kannst du gespannt sein. Ja. Es ist ein Effekt, den du sicherlich auch kennst.
Das hat nichts mit dem Master Chief zu tun.
Man kann den Effekt bestimmt auf den Master Chief auch anwenden.
Okay.
Naja, werden wir dann nachher sehen. Ja, und bevor wir anfangen, bevor wir dann besprechen, was wir zuletzt gesehen haben, möchte ich noch kurz auf Feedback eingehen, das wir bekommen haben zur letzten Sendung. Was war nochmal unsere letzte Sendung?
Das war ja die Spezialfolge zu Science
Fiction. Ach so, nee, dann meine ich die gar nicht. Ich meinte unsere letzte reguläre.
Das war so Broken Circle.
Genau, und da hatten wir uns ja unter anderem die Frage gestellt, du hast mich gefragt, ob Leute, die schon eine Verlusterfahrung gemacht haben, sich diesen Film anschauen sollten oder nicht. Und da waren wir uns ja so ein bisschen uneins, beziehungsweise wusste ich auch nicht genau, was ich darauf antworten soll, weil wahrscheinlich die Menschen viel zu individuell sind, um da Empfehlungen aussprechen zu können. Aber mir hat jemand geschrieben, also privat geschrieben, deswegen sage ich jetzt auch nicht, wie er heißt und was der Hintergrund ist. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben, dass er zum einen das gut fand, wie wir das Thema aufgegriffen haben. Das hat mich schon mal sehr beruhigt, weil es ist ja ein ziemlich schwieriges Thema gewesen. Und er hat geschrieben, dass er sich diesen Film nicht anschauen kann, weil er eben in seiner Historie etwas erlebt hat, was vielen Dingen, die im Film gezeigt werden, sehr nahe kommen. Und das hat er mir halt eben geschildert und fand die Folge aber trotzdem gut, aber sagt ganz klar, er kann sich das nicht angucken, weil es ihn einfach zu sehr berührt und zu nahe geht.
Verständlich, ja.
Aber das wollte ich nochmal kurz sagen, weil mich das trotzdem sehr gefreut hat, dass er da so offen war und ihm das offenbar auch was bedeutet hat. Das ist ja.
Ja, von mir auch nochmal vielen Dank fürs Feedback.
Ja. Genau, und dann können wir auch gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich was haben wir zuletzt gesehen?
Das war nicht viel. Also meinerseits nicht sehr viel. Ich habe wirklich nur einen Film die ganze Woche geschaut und das war gestern.
Und über den reden wir jetzt nicht mal, ne? Weil der kommt ja später noch.
Richtig. Aber wir können ja den Titel nennen. Es war Primer.
Genau. Ja, das war ja ein Zeitreisefilm und deswegen besprechen wir den jetzt nicht, weil wir demnächst nochmal eine Extra-Folge haben, nur über Zeitreisefilme.
Ah, da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich mich auch.
Es ist eines meiner Lieblings-Science-Fiction-Genres.
Ja, meins auch.
Ja.
Aber wir haben ja vorletzte Woche noch ein bisschen was gesehen. Unter anderem haben wir da Cube geguckt.
Ja, du fandest den ja nicht so gut, wie ich das irgendwie so mitbekommen habe.
Naja, war okay.
Ja, ich fand den ja damals beim ersten Mal schauen, das ist schon Jahre her, bestimmt schon über 10 Jahre, fand ich den damals ziemlich cool. hat eine tolle Idee gehabt. So, ich glaube, ja, er ist etwas schlecht gealtert. Mhm. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal schauen auch nicht mehr so stark wie beim ersten Mal schauen. Mhm. Weiß auch, in der Zeit dazwischen gab es auch so ähnliche Filme wie zum Beispiel Maze Runner. Also erinnert mich sehr an Maze Runner. Mhm. Oder zum Beispiel an Saw, was ja auch so ähnlich gestrickt ist. Also wo dann Menschen irgendwo aufwachen, wissen nicht, was Sache ist.
Ja, daran hat es mich auch erinnert.
Müssen
ja
irgendwie klarkommen mit der Situation. Mhm. Ich liebe ja sowas. Saw zum Beispiel, den ersten Teil, also auch nur den ersten Teil, finde ich super. Und Maze Runner fand ich auch den ersten Teil ganz gut. Also den danach fand ich nicht so gut. Den dritten habe ich erst gar nicht dann angeschaut. Aber Cube fand ich damals ziemlich cool, so von der Prämisse und wie der so mit wenigen Mitteln viel Spannung erzeugt hat.
Hm. Ja, das muss man wirklich sagen. Also man sieht das zwar, also man kann sich das denken, dass das immer der gleiche Würfel ist, der halt anders beleuchtet wird, aber das haben sie halt trotzdem irgendwie ganz cool gemacht. Hm. Und die Atmosphäre ist auch cool und so. Aber ich meine, wenn man eine begrenzte Anzahl von Menschen in einem Würfel einsperrt und die müssen halt gucken, wie sie rauskommen, dann ist halt das, womit es steht und fällt, das zwischenmenschliche Miteinander. Hm. Und das war mir teilweise einfach viel zu plakativ. Und diesen afroamerikanischen Typen, der sich da als Alpha-Männchen aufgespielt hat, den fand ich so unsympathisch. Ich meine, den soll man wahrscheinlich auch unsympathisch finden, aber ich fand ihn halt auch nicht irgendwie charismatisch oder so. Er war mir halt einfach, ich fand ihn einfach nur doof und ich wollte, dass der einfach verschwindet so.
Ich denke mal, das war wirklich so gewollt vom Drehbuch.
Ja, trotzdem, es gefiel mir aber trotzdem nicht. Und ich fand auch, dass einige Entscheidungen total dumm waren. Also zum Beispiel, warum diese Frau sich versucht hat, also an dieser Außenhülle zur anderen Seite zu schwingen. Mhm. Das war einfach eine total bekloppte Idee. Das wurde nur eingebaut, damit dann dieser dramatische Moment da entsteht. Und es war halt alles, es ist blöd zu sagen, dieser Film ist so konstruiert, weil das ist ja ein einziges Konstrukt.
Ja.
Aber mich hat dann doch zu viel gestört, als dass ich sagen würde, das ist ein toller Film.
Verständlich. Also das ist mir dann auch ist mir dann auch negativ aufgefallen beim zweiten Mal schauen.
Hm.
Und natürlich, es ist ein Low-Budget-Film. Also man merkt halt an jeder Ecke, dass der Film kein großes Budget hatte.
Mhm.
Und er sieht nun mal dementsprechend auch billig aus. Und er hat halt nun mal so diesen Look Anfang der 2000er. So dieses etwas verwaschene Bild und also keine starken Kontraste und sieht halt einfach nicht mehr gut aus in der heutigen Zeit.
Ja, also ich kenne schlimmere Filme, aber ich finde, man kann es noch gucken. Aber wie gesagt, ich finde, man muss es jetzt auch nicht unbedingt.
Nö, ist halt eine kleine Science-Fiction-Perle, sag ich mal. Aber
hat halt auch so B-Movie-Charme, ne?
Schon. Aber dafür in diesem Subgenre ist der ganz okay, finde ich.
Okay, einigen wir uns darauf, dass es ein ganz okayer Film ist.
Richtig.
Ja, dann haben wir noch Contact geguckt. Über den haben wir schon genug gelästert. Da müssen wir uns jetzt nicht nochmal drüber auslassen.
Ja, ich fand den einfach schrecklich.
Ja, der war grauenhaft.
Also ich finde ja, Jodie Foster ist ja ganz okay, obwohl das auch jetzt nicht meine Lieblingsschauspielerin ist. Ich finde auch ihre deutsche Synchronstimme einfach immer schrecklich.
Ja.
Aber wir haben den auch auf Deutsch geschaut, in der deutschen Synchro.
Ja.
Ja, Matthew McConaughey war einfach zum Kotzen in dem Film, obwohl ich den ja heutzutage ziemlich gut finde, den Schauspieler. Aber zur damaligen Zeit war es ein ziemlicher Kotzbrocken.
Ja, aber wie gesagt, ich denke, wir haben uns da auch
man
soll ja auch nicht dem Film so viel Aufmerksamkeit schenken, wenn man ihn doof findet. Ich habe dann auf jeden Fall noch Annihilation geguckt zum zweiten Mal.
Ja, und wie fandst du beim zweiten Mal schauen?
Ja, ich habe dem jetzt 4 Sterne gegeben, vorher waren es 3,5. Also ich fand ihn auf jeden Fall besser. Ich meine, wir haben jetzt auch einen geileren Fernseher zu Hause stehen und es kam einfach geiler rüber, so in HD. Und ja, mich hat diesmal dieser Film wesentlich, also berührt ist das falsche Wort, weil ich finde den immer noch emotional sehr unterkühlt. Mhm. Wahrscheinlich will der auch gar nicht so emotional sein. Aber ich habe zumindest die Beweggründe von der Person, die von Natalie Portman gespielt wird, ein bisschen besser verstehen können. Und ja, darüber werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal reden, ne?
Ja.
Denn wir haben ja noch eine extra Folge über Alien-Filme.
Mhm. Also bei Annihilation fand ich das Ende ziemlich cool. Also das
so die letzten 20 Minuten, die sind so geil.
Ich finde die ziemlich genial.
Die sind auch audiovisuell ziemlich großartig.
Ja, aber das kennt man ja von Alex Garland aus Ex Machina. Ja.
Ja, und dann haben wir noch Blade Runner geguckt und da haben wir eigentlich auch genug drüber gesprochen. Und,
Blade Runner ist halt ein Meisterwerk. Ist zwar ein bisschen zäh, haben wir auch schon erwähnt, aber immer noch visuell beeindruckend.
Und was das Drehbuch angeht natürlich
das
auch.
Das natürlich auch, ja, genau.
Ja, und ich denke, das reicht erstmal dazu. Ne? Wir haben wirklich, also wir waren wirklich ein bisschen faul.
Ja, wir haben halt weiter Game of Thrones ein bisschen geschaut, obwohl wir das auch vernachlässigt haben.
Ja, aber da müssen wir bald mal mit fertig werden.
Wir müssen
ne?
uns langsam ja wirklich ranhalten.
Wo sind wir jetzt? Vierte Staffel?
Ende vierte Staffel, ja. Und es sind halt noch 3 Staffeln vor uns. Und ja, mal schauen, ob wir das noch wirklich schaffen. Das
ja, komm, das schaffen wir. Wir haben uns heute
schon
durch
legen wir
Urlaub,
einfach so ein paar Tage ein, genau. Wo ja, wir dann wirklich durchweg nur schauen.
Ja, du kannst ja auch auf der Festplatte was mitnehmen und dann kannst du Blu-ray auf Festplatte übertragen. Geht sowas?
Ja, das ist, sowas geht nicht, nein.
Ach so, okay.
Zwinker, zwinker.
Alles klar, verstehe. Okay, ja, dann haben wir das soweit durch, ne? Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ja, wir haben Sunset Boulevard geschaut und ach so, du möchtest jetzt wahrscheinlich eine Inhaltsangabe geben.
Natürlich,
ne?
So wie immer. Der erfolglose Drehbuchautor Joe Gillis steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Aus der Not heraus parkt er sein Auto, das von Gerichtsvollziehern beschlagnahmt werden soll, in einer offenbar unbenutzten Garage im Sunset Boulevard. Doch tatsächlich gehört die Garage zum bewohnten Anwesen von Norma Desmond, einem ehemaligen Filmstar aus der Stummfilm-Ära. Norma und Joe gehen eine Vereinbarung ein. Er hilft ihr bei der Überarbeitung ihres Drehbuchs, mit dem sie an frühere Erfolge anknüpfen will. Und er ist dafür seine Geldsorgen los. Doch Norma hat Interesse an wesentlich mehr als einer rein professionellen Beziehung zu Joe.
Ja, das ist der Film. Den haben wir gerade geguckt und du gibst wie immer einen kurzen Überblick über
natürlich
über ja, die Produktion und so weiter.
Richtig.
Ne?
Sunset Boulevard ist ein Film aus dem Jahre 1950. Ja, also schon recht alt, wenn, wie viele sagen würden. Und Hauptdarsteller sind Gloria Swanson, die die Norma Desmond spielt. Sie ist besonders bekannt, also ich denke mal, viele kennen jetzt die Filme nicht, die ich aufzähle. Ich kenne die auch selber nicht, muss ich ehrlich zugeben, weil das halt größtenteils Stummfilme waren. Zum Beispiel Irrwege einer Ehe hat sie mitgespielt oder zum Beispiel Aber das Fleisch ist schwach.
Meinst du Irrwege?
Ja, ich meinte Irrwege.
Sorry, Insiderwitz.
Oder auch aus der Tonfilm-Ära dann The Trespasser. Genau. Und der zweite Hauptdarsteller ist William Holden, der spielt den Joe Gillis. Und er hat in Filmen mitgespielt wie zum Beispiel Stalag 17, Sabrina oder Die Brücke am Kwai. Ja, Regisseur ist Billy Wilder gewesen. Also Billy Wilder sollten vielleicht viele kennen, die so Filme aus den 40er, 50er Jahren mögen. Denn er hat zum Beispiel Filme gemacht wie Das verflixte siebte Jahr, Manche mögen es heiß oder Das Apartment.
Wow, die habe ich alle schon gesehen.
Ja, und alle mit tollen Schauspielern, ne?
Ja.
Ja, ich habe da jetzt auch die bekanntesten aufgezählt. Er hat noch Unmengen an weiteren Filmen gemacht.
Ja.
Da würde ich jetzt eine ganze Menge aufzählen müssen. Produzent war Charles Brackett. Er hat unter anderem Filme produziert wie Eine auswärtige Affäre, Der unheimliche Gast oder Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Den letzten finde ich persönlich ziemlich gut. Zählt
okay.
auch zu meinen Lieblings-Science-Fiction-Filmen, sag ich mal so, aus der Ära.
Hm.
Ja, Drehbuch haben geschrieben Charles Brackett, also der Produzent, Billy Wilder auch und D.M. Marshman Jr.
Ich dachte, du sagst Marshman.
Nein, D.M. Marshman Jr., das ist sogar sein Debüt gewesen, also sein Drehbuchdebüt zusammen mit Billy Wilder und Charles Brackett. Er hat dann später noch Drehbücher geschrieben zu Filmen wie Taxi oder Mörder ohne Maske. Ja, Musik, dafür war verantwortlich der Herr Franz Waxman und er hat Musik gemacht für Filme wie Rebecca, Stalag 17 oder Das Fenster zum Hof.
Hm.
Für die Kamera war der John F. Seitz, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, John F. Seitz zuständig. Der hat zum Beispiel Kamera geführt zu Filmen wie Der große Gatsby, also nicht der mit Leonardo DiCaprio, sondern ein Film aus 1949.
Hm.
Oder Heißes Pflaster oder Ein Mann liebt, liebt gefährlich. Und für den Schnitt war Arthur P. Schmidt und Diane Harrison zuständig. Die haben zum Beispiel den Schnitt gemacht zu Manche mögen's heiß, Sabrina oder Frau ohne Gewissen. Mhm. So viel zu den harten Fakten. Und jetzt komme ich zu den Trivias zu dem Film. Da gab es wirklich eine ganze Menge und ich musste das wirklich stark reduzieren. Also ich hätte jetzt bestimmt eine Stunde darüber erzählen können, wie der Film entstanden ist und was es so im Vorfeld alles für Dinge gab, die interessant waren. Aber wie gesagt, ich breche es runter auf das Wichtigste.
Ja, lass
hören. Erstmal zu dem Titel. Wie ist der Titel zustande gekommen? Sunset Boulevard. Das ist nämlich eine Straße in Los Angeles und die ist eng mit der amerikanischen Filmindustrie verbunden. Denn dort wurden ab 1911 wurde das erste Studio dort eröffnet, also das erste Filmstudio. Das hieß Nesta Motion Picture Company. Und deswegen wurden da viele Villen dann auch drumherum gebaut, um diese Straße. Und deswegen haben sich da auch viele ehemalige Filmstars dann angesiedelt. Also, oder halt damals ja nicht ehemalig, also dann in der Stummfilm-Ära sehr bekannte Schauspieler haben sich da angesiedelt. Und als Billy Wilder nach Amerika geflüchtet ist, weil er war, ist damals in Österreich-Ungarn geboren, also in der Stadt Sucha. Und er floh halt vor den Nazis, wie viele Künstler zur damaligen Zeit. Und als er dann nach Los Angeles kam, ist er auf die Straße Sunset Boulevard aufmerksam geworden und er hat darüber gehört, dass früher, also dass immer noch viele ehemalige Filmstars dort wohnen, die aber schon seit Jahrzehnten oder seit einigen Jahren dann nichts mehr mit der Filmbranche zu tun haben. Und dann hat er halt ein bisschen rumrecherchiert und hat dann herausgefunden, dass das früher alles Stummfilmstars waren und wollte dann darüber ein Drehbuch schreiben. Und hat sich dann natürlich mit den anderen Leuten da zusammengesetzt, mit den Prackett und mit den Marshman, ne, Junior, mit dem Marshmallow Junior.
Ja.
Genau, und somit kam dann die Idee zum Film und wurde dann auch dementsprechend umgesetzt. Und ja, was auch noch so interessant war, war zum Beispiel der große Altersunterschied zwischen Norma Desmond und den Joe Gillis, war für damalige Verhältnisse ein wirklich gewagtes Unterfangen. Also das war ja so ungefähr 20 Jahre Unterschied.
Was ja umgekehrt wirklich überhaupt kein Problem darstellt.
Nee, aber Mann mit Frau, also wenn die Frau älter ist als der Mann, das war damals No-Go. Also das
ist auch heutzutage manchmal noch ein No-Go. Ja. Also wenn man sich da manche Schlagzeilen anguckt, ich weiß nicht, war Jennifer Lopez nicht mal mehr, oder hier Heidi Klum.
Ja, Heidi Klum ist das beste Beispiel heutzutage. Also da wurden ja wirklich
viele die Nase. Und wenn irgendwie ein alter Knacker sich ein junges Mädel sucht, da sagt keiner was. Gefühlt.
Na, da kommt auch sofort der Begriff Boy-Toy oder so.
Ja.
Oder irgend so ähnliches. Also da wurden ja auch, da sind Sätze gefallen mit Heidi Klum und dem Kaulitz, Bill Kaulitz, ne, ist das?
Tom Kaulitz.
Ach, ich verwechsel die immer. Ja, da wurden ja Sätze, sind da gefallen, also da konntest du nur den Kopf schütteln. Ich denke mir dann immer, lass die doch, ne? Also geht einem doch selber nichts an. Naja. Aber damals war das auch ein ganz großes Ding so. Und es gab auch noch weitere Probleme während der Produktion, also besonders mit der damaligen Zensurbehörde. Das war halt auch in Amerika zur damaligen Zeit ein ziemliches, also da musste man ganz schön kämpfen, um gewisse Drehbücher durchzubekommen. Zum Beispiel, ein bekanntes Beispiel ist auch Psycho von Alfred Hitchcock. Zur damaligen Zeit war das unfassbar, dass er damals so diese Szene gezeigt hat in der Dusche da mit der nackten Frau und dem Messer. Bis er das durchbekommen hat, da musste er ganz viele
Das ist unglaublich. Und war das nicht so, dass es der erste Film
das
war
mit einem Klo?
Mit einem Klo, ja. Mhm. Man heutzutage echt nur drüber schmunzelt.
Sehr interessant auch der Film Hitchcock mit, wie heißt der? Anthony Hopkins. Aha. Da wurde das auch sehr stark thematisiert mit der Zensur. Und es war, als ich den geguckt habe, dachte ich mir, es ist ja unfassbar, was damals, was die Filmschaffenden durchmachen mussten, um gewisse Dinge durchzubekommen. Und so ging es auch Billy Wilder bei dem Film. Also er musste halt, er hat sogar den Titel nicht genannt, den Produzenten von dem Drehbuch. Der hat einen anderen Titel genannt. Der hat nämlich hat gemeint zu dem Produzenten, dass er eine Adaption des Romans A Can of Beans schreibt. Und damit er nicht verraten muss, was er wirklich schreibt. Und er hat das ein bisschen im Geheim gehalten, damit er seine Freiheit hat während des Schreibens. Ja, so krass war das halt damals. Ja. Genau, und das ist auch so, die, die, wie heißt sie nochmal, die Gloria Swanson, da war es so, dass sie ziemliche Ähnlichkeit hat mit dem, mit der Norma Desmond. Denn sie war auch zur Stummfilmzeit ein ziemlich großer Star und hat auch sogar mit den, also dem Schauspieler, der den Butler spielt, der war damals auch Regisseur. Also das ist genauso wie in dem Film, was wir ja später noch besprechen, trifft das auf diese richtigen Darsteller, hat das auch zugetroffen. Also sie war großer Film, Stummfilmstar in den 20er und also in den 10er und 20er Jahren. Und er, also der Schauspieler von dem Butler, war halt ein relativ bekannter Stummfilmregisseur, der auch sogar mit der Gloria Swanson zusammengearbeitet hat.
Ach, guck an.
Das stimmt sogar auch wie in dem Film. Genau. Nur der Unterschied bestand daraus, Gloria Swanson ist halt, also die ist eher freiwillig gegangen vom Film und sie hat sich auch ganz wohl gefühlt ohne die Filmbranche. Also die hat dann fürs Radio gearbeitet und ist dann erst durch Sunset Boulevard wieder zurückgekehrt zum Film.
Das ist aber auch ironisch, ein Stummfilmstar, der zum Radio geht.
Ja, schon ganz schön ironisch, ja. Genau, aber das ist halt so der Unterschied zwischen der Figur. Also sie war keine tragische Figur im echten Leben. Nicht wie in dem Film. Genau, und was ist noch zu erwähnen? Ja, natürlich der Film, also wie viele Filme, die wir besprechen, hat der Film auch hat bei den Oscars teilgenommen und das auch sehr erfolgreich, denn 1951 wurde er insgesamt für 11 Oscars nominiert, unter anderem für bester Film, beste Regie, beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bestes Originaldrehbuch und so weiter und so fort. Und gewonnen hat er letztendlich für bestes Szenenbild, beste Musik und bestes Originaldrehbuch. Ja. Und 1998 wählte das American Film Institute den Film auf Rang 12 der besten amerikanischen Filme aller Zeiten. 2007 landete der Film in, den gleichnamigen, in der gleichnamigen Liste auf Platz 16.
Findest du verdient?
Ja, ist immer schwer zu sagen. Es gibt ja so viele andere Filme, die auch super sind. Aber ich sag mal so, Sunset Boulevard ist schon ein ziemlich guter Film für die damalige Ära. Und weil der auch sehr kritisch umgeht mit den, mit Hollywood und so weiter. Ja.
Ja, okay. Ich weiß nicht so ganz, was ich von dem halten soll. Das ist auf jeden Fall ein Film, der mich jetzt nicht absolut vom Hocker haut. Aber ist
vielleicht auch der Zeit geschuldet. Also weil es halt ein Film aus, den, aus diesem Jahrzehnt
ist. Es gibt auch Filme aus diesen Zeiten, die mich total vom Hocker hauen. Ne? Aber der war eher so... Okay, ja, ist registriert.
Vielleicht liegt es daran, dass Marilyn Monroe nicht mitspielt oder
Nein, daran liegt es nicht. Ja, dann kommen wir mal zum Film, ne?
Genau.
Ja, der Film fängt an mit einer Exposition, dass ein Mord verübt wurde. Und wir haben einen Erzähler aus dem Off, der das Ganze so erzählt. Und es wird relativ schnell klar, der, der das erzählt, ist die Leiche, die gerade in dem Pool schwimmt.
Genau. Und darf ich noch was dazu sagen?
Nein. Also, doch, okay, darfst du. Ich darf nicht so dominant sein.
Du darfst reden,
sein.
So, bitte.
Ich darf nicht so dominant ja, sein, wurde mir gesagt. Ja, da kannst du nur lachen, ne? Ja, ja.
Vielleicht, weil da ein bisschen Wahrheit dahinter steckt.
Genug dazu, okay.
Gut, also was ich dazu sagen möchte, das ist ja aus dem Off, wird das, also es beginnt ja aus dem Off,
ja.
Der Joe Gillis spricht aus dem Off und da ist ja irgendwas vorgefallen, also ja. Und das ist auch ein typisches Merkmal von einem Film Noir, denn dieser Film ist eindeutig dem Film Noir zuzuordnen. Das sieht man schon allein an der Beleuchtung. Also das, dir ist ja auch sofort aufgefallen, der Film ist sehr dunkel.
Ja, ne? Ja. Ich meine, der heißt Boulevard der Dämmerung.
Genau. Und dementsprechend sieht er auch aus. Und das ist wirklich so ein Stilmittel von dem damaligen Film Noir, der so in den 40er, 50er Jahren sehr groß war im, in Hollywood. Und weil nun mal die Beleuchtung sehr gering gehalten ist und der Schwarzwert sehr hoch ist.
Und aber ich meine, Film Noir ist ja mehr als ein Stilmittel. Das betrifft ja auch viel, was so
die Erzählung, auch.
Die Erzählung angeht.
Genau, das
ne,
ja
das,
auch.
Also vieles findet man da ja nicht so. Also man hat keinen Detektiv. Man, gut, man hat eine Femme Fatale.
Genau.
Aber man hat hier, ja, Also ich habe ja jetzt, ich muss jetzt vielleicht kurz einschieben, woher ich das alles weiß.
Es muss ja auch nicht mal ein Detektiv sein im Film, oder?
Ja, ich habe mir auf jeden Fall jetzt Enough Talk angehört von, ja. Hier Blade Runner, ne? Die haben über Blade Runner auch gesprochen und da auch darüber, was Film Noir eigentlich ausmacht. Mhm. Und da meinte der Arne, naja, das sind eigentlich drei Dinge, nämlich entweder, also man hat einen Detektiv, man hat eine Femme Fatale und man hat eine Stadt, die irgendwie so ein bisschen dystopisch angehaucht ist. Und das hat man ja hier halt einfach nicht.
Ja, obwohl dystopisch, das sind ja viele Filme nicht aus den 40er, 50er Jahren.
Ja.
Da war das ja immer irgendwie New York oder Los Angeles, irgendeine große
amerikanische
Stadt.
Ja, oder auf jeden
Stadt.
Fall eine große Stadt. Ja, okay, vielleicht ist dystopisch auch das falsche Wort. Auf jeden Fall eine Stadt, die eine große Rolle spielt.
Und die sehr düster anmutet.
Ja, genau. Ich meine, hier kriegt man von der Stadt nicht viel mit, ne? Man sieht halt nur Filmstudios und die wohnen
am Anfang
halt
vielleicht ein bisschen mehr noch, später dann gar nicht mehr. Dann ist die Villa der Haupt Ort, wo das dann spielt und dann halt dieses Filmstudio, wo er dann das Drehbuch schreibt. Genau, aber trotzdem, ich habe halt viel gelesen, so dass es halt wirklich, dass der sehr sehr großer Vertreter des Film Noir ist von der damaligen
Zeit. Okay, ja, ich will dich auch nicht irgendwie
und deswegen habe ich den auch damals angeschaut, weil ich habe mal so aus Interesse, wollte ich mal viele Film Noirs anschauen, ne? Und da wurde dieser Film immer genannt Sunset Boulevard.
Ah, okay.
Und deswegen habe ich mir den damals auf die Liste gesetzt. Den muss ich mir mal unbedingt anschauen.
Ja.
Weil das so der beste Vertreter war.
Ja.
Und ich finde, so stilistisch und auch schon allein deswegen, dass es aus dem Off, ne, ist und dass es auch kein gutes Ende nimmt, da können wir ja schon mal so spoilern, ist es
kein Spoiler, wenn wird ja am Anfang direkt damit
konfrontiert. Ja, natürlich,
ne?
Genau. Es ist ja eigentlich wie bei American Beauty.
Ja, stimmt, ja,
man
ja.
Wird
eher voll die Parallele, ne?
Richtig.
Weil der ja das ja auch aus dem Off mehr oder weniger erzählt.
Ja.
Also,
dann hat wohl Sam Mendes einiges sich abgeschaut von Sunset Boulevard.
Ja, kann schon gut sein, ne?
Ja.
Ja, genau, aber es war halt am Anfang sehr dunkel. Ich habe dich sogar gefragt, muss das so dunkel
ja.
sein? Also es war wirklich sehr dunkel, das Bild. Ja.
Ja, aber das war so gewollt, ja.
Ja, wir bekommen dann auf jeden Fall mit, dass der Erzähler tot ist, der, wie du vorhin schon erwähnt hast, ein erfolgloser Drehbuchautor ist, der Geldprobleme hat, ne? Der kann seine Raten für sein Auto nicht mehr bezahlen und möchte jetzt eine Geschichte an die Paramount Studios verkaufen und trifft sich da mit so einem Agenten oder mit so einem Typen, der da halt so das Sagen hat. Und das fand ich ziemlich lustig. Er hat nämlich eine Geschichte geschrieben über ein Baseballteam. Und der Agent sagt dann, naja, ist jetzt nicht so die Hammer-Story, aber lass uns doch mal ein weibliches Team daraus machen. Wo ich dachte, ach, guck an, das war damals auch schon,
ne? Heutzutage ist das ja auch oft so.
Ja, ja.
Lass uns mal ein Reboot machen mit Frauen.
Ja, fand ich ganz nett so.
Ja.
Hat jetzt mit der Geschichte an sich überhaupt nichts zu tun, aber so als kleinen Fun-Fact so. Ja, und wie du schon gesagt hast, flüchtet er dann vor den Gerichtsvollziehern. Die sehen ihn nämlich zufällig in seinem Auto rumfahren. Und er fährt dann halt durch die Gegend und versucht zu flüchten und sieht dann diese abgeschiedene Garage dort, die auch total runtergekommen aussieht.
Ja.
Und fährt sein Auto da rein und merkt dann, huch, da steht ja doch noch ein anderes Auto drin, was irgendwie, ich meine, sein Auto ist heutzutage ja auch schon Oldtimer, aber dieses andere Auto ist halt zu damaligen Zeiten ein Oldtimer gewesen. Das sieht halt aus wie eins dieser ersten Autos.
Es wird auch sofort klar, dass es ein sehr altes Auto ist.
Genau, und das ist halt da auch ein bisschen bedeckt, so mit so einer Decke. Und man sieht halt, naja gut, das wurde schon häufig, also schon länger nicht mehr benutzt offenbar.
Ja.
Und dann geht er zu der Villa, die da angelagert ist und ist ein bisschen verdutzt, weil er scheint erwartet zu werden.
Ja, und da wartet dann die Norma Desmond auf ihn.
Genau.
Und sie denkt erstmal, was denkt sie nochmal, wer er ist?
Ja, sie denkt, er ist der Bestatter für ihren gestorbenen Schimpansen.
Schimpansen, ja. Auch schon sehr kurios, dass sie da einen Schimpansen gehalten hat.
Ja.
Und dass sie ihn dann auch noch bestatten möchte. Ja, und er erklärt,
dass man ihn bestatten möchte. Hallo, also man möchte sein Haustier schon bestatten, ne? Aber
ja,
sie möchte
so ein Schimpanse
halt, aber
ja
sie hat
schon
halt einen menschlichen Bestatter dafür. Also was heißt Bestatter für Menschen halt, ne? Dafür engagiert.
Ja.
So.
Ja, und der Joe klärt das auch sofort auf. Also er gibt sich dann nicht als den Bestatter aus, sondern sagt dann auch sofort, hier, das ist ein Missverständnis. Ne?
Mm.
Ich bin eigentlich gar nicht deswegen hier. Ich habe einfach nur mein Auto abgestellt, weil ich dachte, das Haus ist verlassen. Ne?
Ja, ja.
Und sie also er erzählt dann auch, dass er Drehbuchautor ist. Und das macht sie natürlich hellhörig, denn sie arbeitet selber an einem Drehbuch.
Ja, und was man vielleicht noch dazu sagen muss, was man sofort mitbekommt, ist, dass die schon irgendwie ein bisschen speziell ist, ja, die Frau. Ne?
Allerdings.
Also die hat eine sehr affektierte und dramatische Sprechweise und die hat halt eine extreme Mimik. Ne?
Ich muss aber auch sagen, also das Schauspiel von Gloria Swanson hat mir sehr gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fand das super. Also das hat die auf jeden Fall rübergebracht, was sie für eine Persönlichkeit ist. Das erkennt man sofort auf dem ersten Blick. Also auch ihr expressiver Gesichtsausdruck. So.
Ja,
sie hat ja wirklich die ist schon sehr seltsam, so wie sie sich ausdrückt im Gesicht.
Ja, es ist halt sehr, sehr übertrieben. Und merkt halt, das ist halt das, was sie aus ihrer Stummfilmzeit irgendwie noch mitgenommen hat. Ne? Da haben wir ja auch letztens drüber gesprochen, als wir über Metropolis gesprochen haben, dass die halt natürlich die Mimik als Hauptwerkzeug einsetzen und dementsprechend halt auch, ich habe es jetzt Overacting genannt, ne? Also dass die halt sehr übertrieben mit ihrem mimischen Ausdruck.
Na, wie im Theater, das ist halt so typisches Theaterschauspiel, ne?
Wo das ja, und das hat sie halt in ihrem allgemeinen Umgang mit anderen Personen halt beibehalten.
Richtig. Ja,
genau, sie arbeitet also selber an einem Drehbuch und er soll Satz, also er gibt sich hin, das zu lesen.
Ja, genau. Und dann hört man auch aus dem Off, also man hört ja immer regelmäßig aus dem Off, was er dann in der gewissen Szene gedacht hat.
Ja,
Und er erläutert dann auch, dass er dieses Drehbuch dilettantisch schlecht fand.
Ja, also, er hat gesagt, was für ein alberner Mischmasch melodramatischer Einfälle.
Ja, genau.
Und sie sitzt halt daneben und beäugt ihn die ganze Zeit, so was schon mal eine total beschissene Ausgangssituation ist, wenn man irgendwie was eine Kontrolle lesen muss für jemanden und der erwartet, dass man sagt, das ist der heißeste Scheiß hier.
Mhm.
Aber sie ist dann natürlich. Also sie hat eine sehr hohe Erwartungshaltung und denkt, das ist ja das absolut Großartigste, was irgendein Mensch jemals geschrieben hat. Und er ist natürlich, wie man hört, nicht so begeistert. Und er willigt dann aber ein, das Manuskript zu überarbeiten, nachdem er einen ziemlich hohen Wochenlohn angesetzt hat. Aber sie ist sofort bereit, das zu bezahlen.
Ja, also Geld spielt für sie auch in dem gesamten Film keine Rolle.
Genau.
Sie muss unglaublich viel auch davon haben.
Genau, das lässt sie auch raushängen.
Ja.
Und durch den Film hinweg bezahlt sie ihn halt auch mit diversen Gütern und Klamotten und wobei er nicht derjenige ist, der Bittsteller ist oder so, also er sagt nie, ich brauche irgendwie dies und das, sondern sie sagt immer, komm hier, wir müssen dich mal neu einkleiden.
Na, eigentlich ist er ist wirklich dagegen, er sagt das auch öfter, dass er das gar nicht möchte und dass er nicht so wirklich als Besitz wahrgenommen möchte, sondern dass er eigentlich einfach ein Arbeitnehmer ist für sie.
Ja.
Und das, sie kann da nicht ganz die Grenze ziehen, was man dann auch später im Film immer mehr, merkt so, ne? Dass sie sieht ihn auch irgendwann als Liebhaber an.
Ja, ja. Und was sie auch noch zu Hause hat, ist ein ziemlich merkwürdiger Butler.
Genau, das kommt ja später heraus noch. Also dieser Butler, der wirkt so ein bisschen wie, als wenn er aus einem Gruselhaus entsprungen ist.
Ja. Und er ist ja irgendwie total komisch ergeben.
Ja,
so.
Genau.
Und er erzählt dann auch so ein bisschen, ne, hier, sie war mal der allergrößte Filmstar und pro Woche bekam sie 17.000 Fanbriefe und es gab da mal einen Maharaja, der hat sich in sie verliebt und der hat dann von ihr einen Strumpf bekommen und mit dem hat er sich aufgehängt. Also so wirklich unglaublich dramatische Geschichten, wo man denkt so, okay, alles klar, ich glaube das jetzt mal nicht so ganz.
Ja, das klingt so, als ob sie damals so die Königin der Welt war.
Genau, genau. Und was sie halt auch sofort möchte, ist, dass er bei ihr einzieht. Ne? Also er darf nicht mehr zu Hause wohnen, sondern ihm wird dann dort ein Zimmer eingerichtet und als er dann am nächsten Morgen aufwacht im Zimmer, merkt er, oh, meine ganzen Habseligkeiten sind in diesem Zimmer, was ist denn hier abgegangen?
Also er wurde ja noch nicht mal gefragt, genau. Und er regt sich auch sehr darüber auf, dass er nicht gefragt wurde.
Ja, verständlicherweise.
Und sie sieht das gar nicht so schlimm. Also sie sagt halt, das ist doch selbstverständlich, dass sie jetzt hier wohnt, ne?
Genau. Und sie hat übrigens währenddessen auch alle seine Schulden beglichen. Also sie macht ihn komplett abhängig von ihr, ne? Ohne dass er irgendein Mitspracherecht hat.
Ja, und so verschwimmt das halt so, dieses Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis.
Ja, ja.
Und wird dann immer mehr zu so einer, von ihr gesehen, so einer Liebesbeziehung. Sie möchte ja unbedingt ihn so als Liebhaber haben, was man immer mehr mitbekommt.
Genau.
Was er eigentlich nicht möchte, weil er währenddessen ja auch noch diese Frau kennenlernt, ne?
Genau, er ist erstmal nur Nutznießer dieser Beziehung und will halt seinen Lohn bekommen, aber mehr halt auch nicht. Naja, sie arbeiten dann auch so ein bisschen an dem Manuskript und man sieht dann, dass er schon einiges zu kritisieren hat. Also er sagt dann hier, die Szene ist viel zu lang, wir müssen kürzen und so. Und dann kommt raus, wie man sich das eigentlich schon gedacht hat, dass sie vollkommen kritikunfähig ist. Also hier, sie sagt halt, ne, also von mir wird hier absolut nichts gestrichen, das ist eine geniale Szene. Und
es scheint auch so durchzusickern, dass sie dieses Drehbuch nur für sich geschrieben hat.
Ja,
also
genau.
Sie kommt in jeder Szene vor, gefühlt wohl.
Ja.
Und
das kritisiert er ja auch, ne? Und sie sagt dann, naja, so muss das halt doch sein, die Fans wollen ja nur mich sehen.
Richtig.
Ne?
Sie ist total auf sich fixiert und alles dreht sich nur um sie.
Ja, sie hat starke narzisstische Persönlichkeitsanteile.
Oh ja, sehr stark.
Ja, wer mehr über Narzissmus hören will, der kann sich unsere Nullnummer nochmal anhören, ne?
Richtig.
Nur mal ganz kurz eingeschoben. wie soll ich sagen, also wie das visuell total gut eingefangen ist, wie sehr sie von sich eingenommen ist, ist das Zimmer, wo nur Bilder von ihr selbst drin stehen. Also das ist nicht mal so ein Bild, so Porträt, was man vielleicht sich mal aufstellt, weil das besonders schön ist oder so, sondern der ganze Raum ist voll mit Bildern von ihr.
Ich habe mich auch am Anfang gefragt, was das alles für Bilder sind, bis mir klar wurde, dass es auf jedem Bild, dass nur sie drauf ist.
Ja,
ja.
Und sie schaut sich auch ihre eigenen Filme an.
Mhm. Natürlich, und da muss natürlich Joe auch mit dabei sein und sich das mit anschauen.
Ja.
Und dann sinniert sie auch, also dann ist sie auch so, sie sagt halt auch so, ja, okay, damals Stummfilm war einfach viel besser als heutzutage der Tonfilm. Also sie hält auch nichts von dem Tonfilm. Sie traut auch noch so dieser Zeit hinterher.
Genau, sie sagt immer, wir konnten noch alles mit unseren Blicken ausdrücken und die brauchen jetzt Dialoge und so. Ist ja.
Also nur mal zur Info, also das Stummfilm und Tonfilm, das dieser Bruch war ja so 1929, 1930 rum.
Mhm.
Da gab es dann diesen Umbruch. Und da war es ja auch wirklich so, dass viele Stummfilmstars komplett untergegangen sind. Weil es halt nun mal zur Stummfilmzeit gab es einfach ganz andere Kriterien, die wichtig waren. Also wie zum Beispiel der Gesichtsausdruck, die Mimik und so weiter.
Mhm.
Und zur Tonfilm-Ära waren dann halt die Stimmen wichtig.
Genau.
Da haben sie dann halt wirklich gezielt nach Leuten gesucht, die eine gute Stimme hatten, die gut singen konnten. Da wurden ja dann auch vermehrt dann so richtige Musical-Filme gedreht, wie zum Beispiel Singing in the Rain und so.
Mhm.
Also der, oder zum Beispiel, also das sieht man auch in diesem Film The Artist, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist.
Ja, ja.
Da wird das ja auch sehr stark thematisiert, also dass dieser Hauptdarsteller da, der Jean Dujardin, der den spielt da, ne?
Mhm.
Dass der ja auch so eine sehr schlechte Stimme hat in dem Film. Und die Frau hat eine sehr gute Stimme und deswegen hat sie Erfolg im Tonfilm und er nicht, er geht unter.
Ja.
Und so ähnlich ist das ja da auch bei Sunset Boulevard, dass sie da einfach nicht mithalten konnte.
Ja. Ja, und wenn sie sich die Filme anschaut, dann ist sie sozusagen in ihrer Traumwelt zurück, ne?
Mhm.
Also er sagt dann auch, sich selbst zu sehen war die Erfüllung ihrer Wünsche. Also sie ist völlig von sich selbst eingenommen und hält sich für die Größte. Und was man auch, also was auch mir sofort aufgefallen ist, dass die halt immer perfekt geschminkt ist, ne?
Ja.
Ich meine, klar, es ist ein Film, natürlich sind die Frauen in einem Film immer geschminkt, ne? Da müssen wir nicht groß drüber diskutieren.
Mhm.
Aber es fällt halt auf, wie stark sie geschminkt ist und also auch in ihrer absoluten Freizeit. Ich meine, ne? Also selbst wenn sie da auf dem Sofa sitzt und mit ihm Filme guckt, ist sie halt perfekt.
Ja.
Also sie hat halt auch sehr opulenten Schmuck so an sich. Also sie ist immer aufgemacht wie so ein Filmstar, ne? Für den Filmstar.
Ja, als ob sie gerade auf eine Gala geht.
Genau, also sie legt extrem viel Wert auf ihr Äußeres, was man auch später dann noch sieht, wo sie dann diverse Schönheitsmaßnahmen an sich vornehmen lässt, weil sie glaubt dann noch mal einen Auftritt zu haben. Und man merkt halt zunehmend, dass sie diejenige ist, die sein gesamtes Leben bestimmt, ne? Also sie bestimmt, was er anhat, also welche Klamotten er trägt, wo er wohnt natürlich. Sie will, dass er bei ihr wohnt und irgendwann wohnt er halt auch mit in der Villa, nicht mehr in diesem Garagenanbau. Und auch natürlich, was er macht, ne? Also sie will komplette Kontrolle über sein Leben haben. Er sagt auch selber, jetzt wo ich hier wohne in der Villa, habe ich keinen Ort mehr, wo ich alleine sein kann.
Mhm.
Und dann merkt man auch irgendwann, dass gar keine Schlösser im Haus sind.
Ja, und dann, also der Joe spricht auch den Butler irgendwann darauf an und er sagt dann, Naja, dass sie an Melancholie leidet. Und wir wissen ja alle, Melancholie wurde früher also für Depression genommen.
Genau, genau.
Und also sie ist depressiv und ja, und schließt sich halt gerne mal ein und
und hat mehrere Suizidversuche hinter sich.
Richtig, hat schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Und später im Film wird es dann auch nochmal zum Thema. Aber was kommt da noch davor?
Es kommt noch, dass der Butler auch sagt, dass diese Aufmerksamkeit, die sie von den Fans angeblich bekommt oder bekam, halt nur eine Täuschung ist.
Hm.
Also, dass er derjenige ist, der die ganzen Fans. Also, es wird an der Stelle noch nicht, er geht da nicht so richtig drauf ein, aber für den Zuschauer ist da schon klar, okay, alles klar, der schreibt die Briefe, die sie noch bekommt.
Ja.
Die Wahrheit ist, dass das Publikum sie wirklich längst vergessen hat.
Hm. Das hat mich auch so ein bisschen an diesen Film erinnert, Florence Foster Jenkins, der da vor ein paar Jahren erschienen ist.
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Obwohl das auch, da hat der Ehemann die ganze Zeit auch vorgegaukelt, dass jeder diesen Gesang von Florence toll findet, obwohl der grässlich war.
Ja.
Und er hat auch alles versucht, um das irgendwie geheim zu halten, bis es irgendwann aufgeflogen ist.
Ja.
Und es basiert ja auch auf einer wahren Geschichte, dieser Film. Die war wirklich ganz schlecht. Ich habe mir mal den Gesang angehört. Das ist grottenschlecht. Also ich habe auch gelacht. Also man lacht wirklich, wenn man sich das anhört. Und da ist ja, naja, sie war ja wohl schon eine gute Schauspielerin, aber sie hat halt einfach keine Fans mehr. Also keiner will sie mehr sehen.
Ja.
Ihre Ära ist halt schon längst vorbei, aber das will sie einfach nicht wahrhaben.
Ja.
Und der Butler, und es kommt ja auch später raus, das können wir ja schon mal verraten, dass der auch mal ihr Ehemann war, der möchte halt auch so diese Fassade aufrechterhalten.
Ja, weil er weiß, dass sie psychisch krank ist.
Richtig.
Ne?
Ja.
Ja, dann ist irgendwann eine Silvesterfeier, wo der Joe dann auch eingeladen ist und komischerweise merkt er dann, hey, hier sind gar keine Gäste. Und sie sagt dann auch so, ja, ich will nur mit dir alleine sein, diese Feier ist nur für uns beide, obwohl sie da halt so eine kleine Musikkapelle eingeladen hat, die da schöne Musik spielt und so weiter. Und ja, das findet er zunehmend ziemlich creepy und will das nicht und sagt halt auch sowas wie, ja, wie kann das sein, dass du mich als dein Eigentum siehst? Und da merkt man halt ganz klar, also in dieser Tanzszene, nenne ich das mal, schmiegt sie sich halt sehr nah an ihn und möchte halt auch mehr. Und er ist da, also ich will nicht sagen angewidert, aber er ist halt wirklich, er möchte das einfach nicht so. Ja. Er will einfach nicht diese Grenze überschreiten. Und da sieht man, und was wo ich dann später auch drauf komme, was halt auch ein mögliches Symptom einer histrionischen Persönlichkeitsstörung ist, dass sie einen anderen Beziehungsbegriff hat als er. Also sie fasst die Beziehung wesentlich enger auf, als sie tatsächlich ist. Mhm. Also sie spinnt sich da wesentlich mehr zusammen, als tatsächlich zwischen den beiden vor sich geht. Und ja, zunehmend findet er das auf dieser Feier ziemlich blöd und er flüchtet dann zu so einem Bekannten, den er hat, der halt auch eine Silvesterparty gerade macht.
Ja, und der hat eine Verlobte, die er ziemlich nice findet.
Ja.
Und das ist auch diejenige, die sein Drehbuch am Anfang des Films nicht so toll fand.
Genau, die ist halt auch selber, also die ist Lektorin, so würde ich mal sagen, die schaut sich Drehbücher an.
Ja, die überarbeitet die halt.
Möchte aber auch gerne selber Drehbücher schreiben und so kommen die halt immer wieder in Kontakt, weil sie halt auch die Verlobte ist von seinem Bekannten und ja, da kommt es dann zu einer amorösen Begegnung.
Ja, die finden sich halt erstmal ganz sympathisch. So. Also doch sympathischer als bei der ersten Begegnung. Da war es ja noch so ein bisschen so ein Genecke, weil sie das halt nicht so gut fand.
Ja, das ist auch schon ein bisschen mehr so flirty, ne? Also da merkt man schon, die haben so eine Verbindung. So. Da könnte sich vielleicht was ergeben, hätte die nicht diesen Verlobten.
Ja.
Ja,
ja und im Gegensatz zu der Gloria Swanson, jetzt habe ich die Schauspielerin genannt.
Norma
Desmond, genau. Sie sieht die halt sehr bodenständig aus. Ganz normal, ne? So eine.
Die ist halt einfach ein sympathisches, junges Mädchen, so. Ne? Mhm. Sie ist keine 50-jährige Frau, die offenbar depressiv ist und
Die ist halt aufgeschlossen. So.
Die hat nicht ihr Päckchen zu tragen, so.
Ja.
Die ist völlig unvoreingenommen und glücklich und ja.
Hat noch ihre Träume im Leben.
Genau.
Die auch nicht unrealistisch klingen.
Ja, und dann bekommt er aber auf der Feier einen Anruf, dass er ganz schnell nach Hause kommen soll, weil die Norma einen Selbstmordversuch unternommen hat.
Ja.
Er hat dann auch sofort ein schlechtes Gewissen und fährt dann auch sofort nach Hause. Und
er hat ja sogar, na, es ist noch zu erwähnen, dass er vorher auch den Entschluss gefasst hat durch die, wie heißt sie nochmal, die Frau?
Betty.
Die hat ihn halt dazu gebracht, dass er den Entschluss gefasst hat, hier komm, ich zieh da aus der Villa.
Ja, ja.
Und ich schlafe jetzt hier bei dir, ne, bei euch.
Bei den Bekannten.
Ja, und dieser Plan ist dann halt zunichte gegangen, als der Anruf reinkam, weil er dann Mitleid mit ihr hat. Ne? Er kann sie ja dann doch nicht so allein lassen.
Ja, also das ist natürlich eine völlig menschliche Reaktion, dass er darauf erstmal ein total schlechtes Gewissen bekommt und sie dann aufsucht und sie hat halt versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Und sie sprechen dann miteinander und sie sagt, naja, du kennst mich, ich werde das wieder versuchen. Ich bin einfach so verzweifelt.
Und das ist dann schon so eine emotionale Erpressung.
Ja, total. Also sie sagt halt mehr oder weniger, wenn du nicht bei mir bleibst, bringe ich mich um. Und was bleibt ihm anderes übrig, als die Beziehung erstmal fortzusetzen? Ne?
Ja.
Weil er will natürlich auch nichts Böses. So. Ja, und dann kommt es dazu, dass sie dann zu den Paramount Studios fährt, weil sie davon ausgeht, dass ihr Manuskript dort ziemlich gut angekommen sei.
Ja,
aber eigentlich kommt es ganz anders.
Genau, also sie bekommt nämlich ein Anruf von dem Assistenten von Cecile B. DeMille. Und Cecile B. DeMille war halt einer der bekanntesten Regisseure zur damaligen Zeit.
Ach, den gab es wirklich?
Ja, das ist sogar er selbst.
Ach so,
das ist ein Cameo-Auftritt.
Ah ja, okay.
Und der DeMille hat zum Beispiel die 10 Gebote gedreht. Also der hat halt sehr viele auch so Sandalenfilme gedreht, so Monumentalfilme zur damaligen Zeit auch. In dem Film selbst dreht er ja auch gerade so einen Sandalenfilm.
Ja, ja.
Und genau, und sie will unbedingt wieder mit den DeMille zusammenarbeiten und an alte Zeiten anknüpfen. Ne?
Ja.
Weil er sie auch groß gemacht hat mit. Und ja, es kommt dann aber raus, dass der Cecile DeMille gar nicht mit ihr zusammenarbeiten möchte, weil er ist dann auch ein bisschen perplex, als sie dann im Studio auftaucht und während der Dreharbeiten dann, er dreht auch gerade einen Film und sie setzt sich dann dazu. Viele erkennen sie dann auch in dem Studio, aber das liegt auch einfach daran, weil da vielleicht auch viele Leute unterwegs sind, die sich dann auch mit Film auskennen.
Ja, ja.
Und da ist sie natürlich dann noch so ein Star, ne?
Genau, also sie wird dann auch, also sie kennt da halt jemanden, der da gerade am Licht arbeitet, der ne, die Belichtung macht, das, also Belichtung im Sinne von, wie sagt man denn? Also nicht Belichtung des Films, sondern der Szenerie, so.
Ja.
Und der richtet dann das Spotlight auf sie und dann merkt man halt so richtig so, jetzt ist sie in ihrem Element.
Genau, ne? Sie fühlt sich auch sofort wohl.
Genau, also man merkt halt, die zieht ihr komplettes Selbstbewusstsein aus der Aufmerksamkeit, die sie bekommt.
Ja, und da laufen da auch sehr viele Leute auf sie zu,
genau,
die dann darauf aufmerksam werden, dass sie da ist. Und auch mit DeMille redet sie dann und
ja, der sagt dann, naja, eigentlich wollte ich nur das Auto von ihr haben.
Naja, das sagt er noch nicht zu ihr direkt, sondern
nee, das sagt er nicht zu ihr direkt, aber das kommt dann halt raus.
Richtig.
Und das erfährt sie dann später auch. Ne?
Ja, und das ist schon ganz schön hart eigentlich.
Total.
So, weil sie zerrt an dieser Hoffnung, ne, dass sie irgendwann wieder zu alter Größe zurückfindet.
Ja.
Und sie malt sich schon auch so die größten Pläne aus, so, also dass sie dann in den nächsten Filmen von DeMille auch so die Hauptrolle spielt, obwohl der überhaupt nicht geplant ist, also in keinster Weise. Und auch DeMille weiß gar nicht, wie er das ihr gegenüber so klar machen soll.
Ja.
Also das ist eigentlich auch ganz schön gemein, dass er das ja nicht.
Ja, man merkt halt auch, der will eigentlich nur, dass die jetzt wieder vom Set hier entfernt wird.
Genau.
Und was will diese Frau hier? Und ne, also es ist alles ziemlich.
Also er hat sie eigentlich schon
böse.
Längst abgeschrieben. Also
mit
ihr will er einfach nicht mehr zusammenarbeiten.
Ja, ja.
Und es kommt ja auch raus, es wird auch kurz erwähnt, dass sie nicht leicht war am Set. Ne?
Ja.
Dass sie schon ein schwieriger Charakter war, was auch leicht nachzuvollziehen ist. Mit dem, was wir da auch sehen im Film. Genau, also dass sie wohl schon sehr egozentrisch war.
Ja, und der Butler spricht dann noch mit Joe und er enthüllt dann, dass er sowohl derjenige war, der Norma zum Star machte, weil er selber Regisseur ihres ersten Films war, aber auch ihr erster Ehemann, der seit dem Scheitern der Ehe mit ihr zusammenlebt und dafür sorgt, dass die Illusion der Norma als begehrter Filmstar aufrechterhalten bleibt.
Das ist nicht ganz schön armselig irgendwie auch. Also ich finde das schon ganz schön.
Ich weiß nicht, ob armselig das, also ich.
Ja, vielleicht das falsche Wort, aber ich fand es schon ganz schön, es muss schon nicht so ein schönes Leben sein, so, also sich verpflichtet zu fühlen, die ganze Zeit auf sie aufzupassen, damit sich nichts antut und diese Illusion aufrechtzuerhalten.
Tja, die ganzen wahrscheinlich Jahre. Ist er ihr ergeben, ne?
Ja.
Ja.
Und sie war insgesamt auch 3-mal verheiratet, kam in dem Film vor.
Ja, also das finde ich dann eher so masochistisch, dass er sich mit anschaut, wie sie dann noch andere Typen ja. heiratet. Aber gut, er möchte halt das Beste für sie. Ja. Er möchte halt, dass sie glücklich ist, ne?
Übrigens, im echten Leben war die Gloria Swanson 6-mal verheiratet.
Boah.
Ja, also noch mehr.
Das ist doch ein guter Schnitt.
Aber nicht so oft wie Dings hier. Wie hieß sie? Elizabeth Taylor?
Mhm.
Die hat ja den Rekord irgendwie bei 8 Ehen oder so waren es.
Ich weiß gar nicht genau, ja. Auf jeden Fall ziemlich viele, ja. Ja, man merkt dann zunehmend, dass der Joe sich, der Betty Schäfer sehr, sehr, ja, der findet die toll. Die schreiben dann auch zusammen ihr Drehbuch, also sie sagt ja, hat ja am Anfang gesagt, so, ich möchte auch selber Drehbücher schreiben und ich habe hier eine Idee und die findet er auch ganz toll und dann treffen sie sich nachts immer heimlich, um an diesem Drehbuch zu schreiben. Und das bekommt sie dann raus, ne? Also Norma bekommt es raus und ist mega eifersüchtig und versucht, die beiden auseinanderzubringen.
Indem sie anruft bei ihr.
Genau, und das führt dann zum, ja, zum Höhepunkt des Films, zu dieser Nacht, wo dann der Mord passiert. Also man merkt halt, dass Norma zunehmend sich selbst inszeniert, also ne, sie inszeniert sich die ganze Zeit selbst, aber es wird halt zunehmend, ich sag mal, nerviger und unangenehmer für Joe. Sie wird immer dramatischer, es wird immer tränenreicher. Ne? Sie sagt halt, hass mich doch nicht, ich kann nicht mehr ohne dich leben. Und es ist halt an dem Punkt, also spätestens an diesem Punkt sollte jedem klar sein, dass sie den emotional total erpresst. Aber dann, wo sie das dann macht, lässt er sich davon nicht beirren und will gehen. Ne?
Ja, also da, das ist dann so ein Moment, wo das Fass am Überlaufen ist bei ihm.
Genau.
Also wo das alles auch nicht mehr hilft.
Richtig, ja.
Genau, und er holt dann auch die Betty zu sich, also zu der Villa. Und zeigt ja auch, wo er lebt, also weil er das auch die ganze Zeit verschwiegen hat ihr gegenüber, er wirklich lebt.
Ja.
Und dass er mit dieser Norma Desmond zusammen, also für sie arbeitet, aber auch mit ihr quasi so ein Verhältnis hat.
Ne?
Und das war ihr, also der Betty ja nicht klar. Und ja, somit, das ist ja dann so, er möchte, weil das ist ja voll so der Konflikt, der innerliche Konflikt bei ihnen, weil sie ist ja verlobt mit diesem Bekannten oder er Freund, ne? Er ist ja so ein netter Typ, ne, dieser Bekannte. Ja. Und er möchte ja eigentlich nicht, dass er diese Verlobte ihm ausspannt, so, ne? Und einerseits ist er dann auch wieder verliebt in sie und dann kommt ja noch dazu, dass er diese Norma Desmond, dass die ja auch noch im Weg ist, ne? Und aber er fasst dann den Entschluss, dass er diese Betty mit dem, wie heißt nochmal der Typ?
Keine Ahnung.
dass sie diesen Typen heiraten soll, ne?
Weil er ja im Grunde auch mittellos ist, wenn er die Norma verlässt, genau. Ne?
Und er möchte sich aber auch dann von der Norma Desmond lossagen. Also er möchte halt wieder ein ganz neues Leben beginnen. So, ne? Und als er diesen Entschluss gefasst hat und das auch der Betty gesagt hat, hier, ne, geh zu deinen Verlobten, hab ein schönes Leben und so. Und dann auch der Norma sagt, hier, ne, ich verschwinde jetzt von hier, ich kann das hier nicht mehr aushalten. Dann, mit der Situation kommt die Norma auch nicht klar. Holt dann ihren Revolver, sagt dann hier, ich bringe mich um, ne, ich habe einen richtigen Revolver hier, ne, ich zeig dir den und ich kann mir was antun damit. Also sie versucht wieder, ihn emotional zu erpressen.
Ja.
Und dann trotz allem geht er trotzdem aus dem Haus, verschwindet mit seinem Koffer und auf dem Weg nach draußen, also als er dann schon aus der Villa ist, erschießt sie ihn 2-mal in den Rücken und oder sogar 3-mal.
Und dann stürzt er halt in den Pool und man weiß, okay, alles klar.
Genau. Und das war ja der erste Shot somit, also der Joe in dem Pool und das ist dann auch so mit das letzte Bild, was man von ihm sieht.
Ja, und dann ist natürlich das Polizeiaufgebot in der Villa groß und das ist für sie nochmal ein Moment, um zu strahlen, ne?
Ja, sie sitzt vorher, also sie rückt nicht wirklich damit raus, warum sie ihn umgebracht hat. Also die Polizei fragt sie halt aus, ne? Möchte wissen,
genau, da
was das
im Grunde,
Motiv war.
Genau, da kommt im Grunde gar nichts von ihr. Die Polizisten sagen auch, die ist in einem Zustand völliger geistiger Umnachtung.
Ja.
Kann man so ganz gut sagen.
Genau. Ja, also sie macht sich auch noch so vom Spiegel, macht sie sich auch noch irgendwie hübsch.
Genau.
Und kriegt gar nicht mit, was im Umfeld, im näheren Umfeld so geschieht.
Genau, aber, ihr Butler erkennt das ja und merkt, okay, hier sind ganz viele Kameras, das ist eine Art und Weise, wie man sie jetzt locken kann. Und er macht ihr quasi vor, dass das jetzt ihr großer Auftritt ist für den und den Film und das ist hier die und die Treppe, da musst du doch runterlaufen und dich präsentieren und so. Und da geht sie auch völlig drauf ein und ja, das ist nochmal eine Chance für sie, ja, in ihre alte Rolle zurückzuschlüpfen.
Ja.
Und das ist ja dann auch sozusagen das Ende des Films, wo sie sagt, es ist jetzt Zeit für meine Großaufnahme.
Ja, auch ein sehr bekannter Satz.
Ja.
Und eine bekannte Einstellung.
Ja,
ja, und das ist dann auch das Ende des Films.
Ja,
und da sieht man auch, wie, in was für einem krassen Zustand sie eigentlich ist.
Ja, ja. Also es ist ein ziemlich tragischer Film doch.
Ja. Also wie gesagt, Film noir halt typisch.
Ja.
Ja, ein sehr dramatisches Ende. Nicht glücklich zu Ende geführt, die Geschichte. Ja, was sagst du dazu? Wie hat dir der Film gefallen?
Ja, wie gesagt, der hat mich emotional jetzt nicht so gekriegt.
Ja, ich muss auch sagen, emotional hat er mich jetzt auch nicht super mitgenommen. Aber ich fand den trotzdem sehr unterhaltsam. Also für so einen Film aus den 1950er Jahren oder halt aus den späten 40er Jahren ist das für mich immer noch ein sehr unterhaltsamer Film, der auch ein gutes Pacing hat. Also der ist auch nicht langweilig.
Ja, das stimmt.
Man sagt ja immer so, die alten Filme sind sehr langsam und langweilig erzählt. Trifft auf den Film überhaupt nicht zu.
Also trifft aber allgemein auf Billy Wilder-Filme nicht
zu. Nee, auf Billy Wilder eh nicht. Also die sind alle sehr unterhaltsam. Also zumindest die, die ich kenne bisher. Und ja, der gehört mit dazu. Und ich finde halt den Stil auch schön. Also ich mag diesen Film-Noir-Stil, auch diese Erzählweise, auch aus diesem Off, diese Erzählung, ja, gefällt mir ausgesprochen gut. Auch das Schauspiel natürlich von Gloria Swanson.
Ja, ja, er ist ein bisschen gesichtslos, finde ich, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist auch so gewollt. Ne? Also, dass auch
ja,
eher der Fokus
natürlich,
auf sie
aber
liegt.
Wenn man an andere Schauspieler aus der Zeit denkt, da gibt es schon charmantere, ne?
Natürlich, also ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, der hat ja auch bei The Apartment mitgespielt, oder nee, hat er?
Nee.
Hier in Sabrina meinte ich.
Also ach so, da war der einer der Brüder, ne?
Genau, aber da kann ich mich auch nicht mehr wirklich an den Typen erinnern, so, ne?
Ja.
Der ist halt so ein Schauspieler.
Ja gut, da war Humphrey Bogart, war das Humphrey Bogart?
Ja, das war Humphrey Bogart, der so die Hauptrolle hatte.
Ja, der dann natürlich eine andere Präsenz hat, ne?
Aber er hat so 0815 Gesicht, ne? Ja.
Ja, das stimmt.
Übrigens auch netter Funfact so, die wollten ja die Swanson, also die Gloria Swanson erstmal etwas älter schminken.
Wie alt war die denn so ungefähr? Weißt du das?
Ja, auch so um die 50.
Ach so.
Also, das kommt schon ganz gut hin. Die wollten die aber noch älter machen, damit der Altersunterschied noch krasser wird. Und da hat sie aber vorgeschlagen, dass hier der Schauspieler von dem Joe, dass er jünger geschminkt werden soll. Also sie wollte es umgedreht dann haben. Ich glaube, die hatte eh viel
hätte
zu...
Ich auch,
die hatte eh,
so hätte ich aber auch argumentiert.
Ja, sie hatte eh viel zu sagen in dem Film.
Ja.
Weil sie auch eine sehr starke Persönlichkeit war.
Ja, interessant. Gut, dann kommen wir jetzt zum wissenschaftlichen Teil. Ja, wir wollen heute über die histrionische Persönlichkeitsstörung sprechen und das ist wie die narzisstische Persönlichkeitsstörung und die antisoziale, die wir ja in der Nullnummer besprochen haben, auch eine Persönlichkeitsstörung aus dem Cluster B der dramatisch-exzentrischen Persönlichkeitsstörung. Und das ist eine ziemlich umstrittene Diagnose. Da gibt es auch tatsächlich kaum noch Forschung dazu. Also wenn ich hier für unseren Podcast eine Studie raussuche, die ich besprechen möchte, dann gucke ich meistens so nach Studien aus den letzten ja, 2-3 Jahren. Aber da gibt es tatsächlich so gut wie überhaupt nichts, was sich noch mit der histrionischen Persönlichkeitsstörung auseinandersetzt. Und ich glaube auch ehrlich, dass es eine Diagnose ist, die es nicht mehr so lange geben wird. Warum, das werde ich jetzt im Folgenden hoffentlich verständlich erklären. Die histrionische Persönlichkeitsstörung, die ist im ICD-10, also in der International Classification of Diseases, in der 10. Fassung, die aktuell noch benutzt wird, die 11. kommt jetzt bald raus, noch enthalten unter F60.4. Und wie ich in der Nullnummer auch schon erklärt habe, ist in der ICD-11 die kategoriale Aufteilung der Persönlichkeitsstörung aufgehoben worden. Das heißt, es gibt weniger diese einzelnen Persönlichkeitsstörungen, sondern es gibt eine allgemeine Diagnose für die Person hat eine Persönlichkeitsstörung mit der und der Ausprägung auf verschiedenen Charakterdimensionen. Und im DSM-5, in dem anderen Klassifikationssystem, was eher in der Forschung Anwendung findet, da ist es im DSM-5 in der aktuellen Fassung auch noch mit drin. Aber ich glaube, dass es da dann auch im DSM-6 nicht mehr wirklich auftauchen wird. Eben aus den Gründen, die jetzt bald kommen. Ja, was ist das jetzt überhaupt, die histrionische Persönlichkeitsstörung? Wodurch zeichnet die sich aus? Und dafür gehen wir jetzt erstmal die Diagnosekriterien nach DSM-5 durch und du kannst mal wieder überlegen, inwiefern das auf die Norma anwendbar ist oder nicht. Also, diese Persönlichkeitsstörung ist charakterisiert durch ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emotionalität oder Streben nach Aufmerksamkeit.
Ja, das trifft ja mal vollkommen auf.
Ja, total.
Ja, auf sie zu.
Es beginnt im frühen Erwachsenenalter, das können wir nicht beurteilen.
Ja.
Und es müssen mindestens 5 der folgenden Kriterien vorliegen, dass so eine Diagnose vergeben werden darf. Erstens, die Person fühlt sich unwohl in Situationen, in denen er oder sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.
Ja, also trifft vollkommen auf die Norma zu.
Genau, das haben wir auch gerade schon gesagt, in Situationen, in denen sie im Aufmerksamkeitsmittelpunkt stehen kann, das sind Situationen, aus denen schöpft sie ihr gesamtes Selbstbewusstsein.
Ja. Also das sieht man ja schon gleich am Anfang, als sie das Drehbuch dem Joe gibt. Also da ist sie ja nur im Mittelpunkt.
Ja, ja, genau.
Und das zeigt ja schon ganz gut, so exemplarisch, dass sie sich selbst gerne im Mittelpunkt sieht.
Ja, das ist übrigens was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Ich finde das total unangenehm.
Ja, also es gibt Momente, wo ich auch gerne mal im Mittelpunkt stehe, aber die sind eher selten.
Das ich stehe ja gerne im Mittelpunkt, wenn ich so, okay, jetzt kommen wir wieder aus.
Wenn du witzig bist, ne?
Wenn ich witzig bin natürlich, wenn ich so gute Momente habe. Oder B, wenn ich nur mit einer anderen Person zusammen bin. Wenn ich dann, also da kann ich mich ja auch öffnen.
Also
so.
Zum Beispiel bei mir, ne?
Ja. Zum Beispiel.
Ja, du stehst auch gerne im Mittelpunkt, ja. Aber
ich meine, gut, da
schon.
Ist es auch nicht schwer, da muss man ja niemanden übertrumpfen, so, ne? Ich bin ja der einzige Mensch, auf den du deine Aufmerksamkeit richten kannst in dem Moment, ne?
Ich weiß schon, was du meinst, ja.
So meine ich das
also,
nicht.
Also nee, das geht mir ja auch ab und zu mal so, dass ich halt bei gewissen Leuten gerne im Mittelpunkt stehe, auch gern über mich rede.
Ja,
so, ne?
Ja, aber das müssen halt die richtigen Leute sein. Ne?
Ja.
Ich kann jetzt, also ganz schlimm finde ich, ich meine, ich habe ja auch so leicht sozialphobische Tendenzen.
Mhm.
Wenn ich in einen Raum reinkomme und da sind schon viele Leute und plötzlich ist die Aufmerksamkeit auf mir.
Ja, bei so einer Party zum Beispiel. Ne?
Deswegen versuche ich immer überall zuerst da zu sein oder mit so bei den ersten Leuten, die so ankommen, damit ich diejenige sein kann, die den Blick auf die anderen richten kann.
Mhm.
Also, ne, so.
Ach, darum willst du immer ganz früh schon los, wenn man auf eine Geburtstagsfeier eingeladen
ist. Ja.
Gut zu wissen.
Ja, ach komm, das wusstest du doch vorher schon.
Habe ich verdrängt.
Naja, kommen wir mal zum zweiten Punkt. Mhm. Die Interaktion mit anderen ist oft durch ein unangemessen sexuell verführerisches oder provokantes Verhalten gekennzeichnet. Was sagst du?
Ja, kommt schon hin. Also sie wird ja schon sehr aufdringlich, also so, was das Körperliche angeht.
Ja, also ja, zum Beispiel, wenn man an die Silvesterfeier denkt, ne, da schmeißt sie sich schon ganz schön an ihn ran. Aber ich sag mal so, sexuell, verführerisch.
Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht der Zeit geschuldet. Würde man den Film vielleicht heutzutage
das
sehen?
Das stimmt, ja.
Wäre das was anderes. Aber der Film hatte ja zu kämpfen mit Zensur, was irgendwie kaum verständlich ist, was man da sieht. Da denkt man sich heutzutage, ja, ist ja nichts, ne?
Ja, ja.
Der Film ist ja sogar ab 12 freigegeben hier in Deutschland und der ist eigentlich recht harmlos.
Mhm.
Aber zur damaligen Zeit muss man immer sehen, das war was völlig anderes. Und dann waren halt so sexuelle Anspielungen, das war schon so ein Ding. da muss man aufpassen.
Ja.
Und deswegen ist das jetzt recht harmlos dargestellt.
Also was man sich unter diesem Punkt hier vorstellen kann, das ist was, was in der Fall, also wir haben ja oft so Fallgeschichten, wo man gucken kann, wie das jetzt tatsächlich sich auswirkt, dass man ein besseres Verständnis dafür bekommt. Und ein so ein Ding, was man jetzt auf jeden Fall unter diesen Punkt fallen lassen könnte, wäre, da war so eine Fallgeschichte von so einer jungen Frau, die hatte halt einen Freund, der halt oft so Computerspiele gezockt hat, was sie gestört hat, weil sie wollte mehr Aufmerksamkeit von ihm.
Ja.
Und sie ist dann halt nackt so ins Zimmer gekommen und wollte mit ihm Sex haben und er ist da nicht drauf eingegangen. So. Also das wäre jetzt zum Beispiel sowas. Ne?
Ja, okay.
Und da, um das schon mal vorwegzunehmen, das ist halt auch so ein Kritikpunkt von mir an dieser ganzen, an dem ganzen Konstrukt histrionische Persönlichkeitsstörung, dass ich das total schlecht zu fassen kriege, was daran jetzt Störungscharakter sein soll. Weil mal ehrlich, wenn man in einer Beziehung ist und dann kommt man mal nackt ins Zimmer, weil man irgendwas initiieren will, das ist für mich halt normales Verhalten so.
Hm.
Also was ist daran Störungscharakter? Verstehst du, was ich meine?
Ja, da würde man jetzt auch nicht sagen, was ist denn mit dir los? Bist du komplett irre oder was?
Ja. Ich meine, es gibt dann so Leute, da kennst du ja auch welche, da habe ich ja auch gleich gesagt, hier, das erinnert mich an den und den, ne? Du weißt, wovon ich spreche. Das sind so Leute, die bei allen möglichen Dingen sexuelle Anspielungen machen müssen.
Ja,
und
okay,
das ist wirklich, wenn es wirklich unangemessen ist. Das gibt es natürlich auch. Ne? Dass es eben nicht in einer Situation ist, wo die Leute schon in einer Beziehung sind, sondern dass es halt auch bei Außenstehenden gemacht wird, wo das dann natürlich dann als sehr unangemessen angesehen wird. So, dritter Punkt. Die Person zeigt einen rasch wechselnden und oberflächlichen Gefühlsausdruck.
Ja, das passt auch ganz gut. Also, weil wenn sie merkt, dass sich der Joe von ihr entfernt, dann switcht sie ja gleich um in dieses Mitleidige, in dieses hier, bleib bei mir, ne? Du darfst mich nicht verlassen und so
genau,
weiter.
Genau, und es ist auch oberflächlich. Man hat das Gefühl, die spielt das nur. Die ist jetzt nicht wirklich, also die ist wahrscheinlich schon irgendwie am Boden zerstört, aber sie kann halt auch, wenn sie möchte, wieder raus aus dieser Situation.
Das ist ja erstmal so eine vorgespielte Trauer eher, also würde ich eher sagen, anstatt wirklich so eine tiefe Trauer.
Ja.
Ne? Ja, das passt schon ganz gut zu ihr.
Viertens, sie setzt durchweg die körperliche Erscheinung ein, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Ja, vollkommen. Also, du hast ja schon gesagt, also sie schminkt sich sogar, wenn sie es gar nicht muss.
Ja.
Also wenn sie einfach nur zu Hause ist und zum Beispiel, Film schaut. Ja, dann tagelt sie sich ja immer auf. Also sie ist zu keiner Zeit ungeschminkt zu sehen.
Ja, und halt auch der ganze Schmuck, den sie da trägt. Ne? Ja. Also das sind halt nicht nur so dezente Perlen oder so, das sind die richtig fetten Klunker. So.
Hat man sie eigentlich auch mal im Bett gesehen? Also wenn sie einfach normal schläft, ist dir da aufgefallen, dass sie da irgendwas getragen hat?
Naja, am Ende lag sie ja schon im Bett. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich zum Schlafen im Bett lag, aber sie war auf jeden Fall wie immer
als sie das Telefon
gemacht,
in der Hand hatte, ne?
Ja, genau.
Ja, da hat sie, glaube ich, auch den ganzen Klunker dran gehabt.
Ja. Fünftens, sie hat einen übertrieben impressionistischen, wenig detaillierten Sprachstil. Also so eher blumig, aber mit wenigen Details, also sehr übertrieben auch so, in Superlativen so, aber nicht so wirklich ins Detail gehend.
Trifft das zu?
Weiß ich auch nicht
so
richtig.
Da habe ich jetzt gar nicht so sehr drauf geachtet, wie sie sich ausdrückt, aber.
Aber ich meine, wenn sie von ihren früheren Zeiten gesprochen hat, da hat sie nicht über einzelne Ereignisse im Detail gesprochen, sondern immer so, ja, ich war die Größte und sie haben mich bewundert und es war so großartig und ich war so großartig.
Ja. Also auch so wie so Schlagzeile, wie so eine Schlagzeile hat sie ständig so beschrieben, ja.
Genau. So, jetzt kommt das Paradekriterium. Sie zeigt, also die Person zeigt Selbstdramatisierung, Theatralik und übertriebenen Gefühlsausdruck.
Ja, 100%.
Muss man nicht weiter kommentieren.
Ja.
Siebtens, ist suggestibel, das heißt leicht beeinflussbar durch andere Meinungen und Personen.
Vielleicht
das
von dem Butler,
ich,
vielleicht von dem Butler oder von den Zuschauern, von den Fans. Also wie
ich gehe auf das Kriterium später auch nochmal genauer ein, aber damit ist zum Beispiel gemeint, dass man sich der Meinung anderer Leute anpasst, weil man eben gut ankommen möchte. Also, dass man nicht so richtig gefestigt ist in seiner Meinung.
Kommt jetzt in dem Film nicht richtig heraus?
Nee, kommt, finde ich auch. Also, das würde ich jetzt
auch nicht. Ist auch nicht der Punkt so wirklich in der Geschichte.
Ja.
Und auch von der Figur, also das kann ich jetzt nicht wirklich sagen.
Ja. Und das letzte Kriterium, sie fasst Beziehungen enger auf, als sie eigentlich sind.
Ja, Also das Silvester-Szene.
Ja.
Ja, das ist ein typisches Beispiel da.
Genau, also ich denke, sie ist da schon ein ziemlich guter Prototyp dafür. Also wenn mindestens 5 erfüllt sein müssen, dann würde man ihr auf jeden Fall auf Basis natürlich dieses Films schon zu Laste legen, dass sie an dieser Persönlichkeitsstörung leidet. Also was absolut zentral ist, ist so die Abhängigkeit von äußerer Aufmerksamkeit, Bestätigung und Anerkennung, eine affektive Labilität, das heißt, die sind sehr stark beeinflussbar durch die Gunst anderer Leute, deswegen sind sie halt auch emotional abhängig von anderen Leuten, das heißt, wenn die Person, also ja, die Person, die jetzt vielleicht mit der Person zusammenlebt oder so, wenn die die Aufmerksamkeit nicht mehr schenkt, dann ist sozusagen die Krise da. Wo ich jetzt auch sagen muss, naja, wenn man mal überlegt, so, also wenn man so an Phasen denkt, wo man so frisch verliebt war, da ist man ja auch total abhängig von der Gunst der anderen Person. Ne? Also wenn man da hier Call Me By Your Name nochmal zurückdenkt, das war ja auch so, dass er da total davon abhängig ist, was jetzt der Oliver von ihm gehalten hat und so und wie viel Aufmerksamkeit er ihm geschenkt hat und so. Ne? Also das ist schon was, was man auch bei Personen findet, die jetzt nicht eine Persönlichkeitsstörung haben. Deswegen sollte man das nicht verwechseln damit. Also bei denen ist das sozusagen tiefgreifend in der Persönlichkeit verankert, dass es dauerhaft so ist.
Aber das ist ja ganz normal. Also wenn ich so zurückdenke …
Eben, das wollte ich ja sagen, das ist auch, das kann ganz normal sein.
Ja, ne? dann man inszeniert sich ja immer so ein bisschen. Man möchte ja auch gut dastehen vor der anderen Person. Man möchte ja schon ein bisschen bezirzen so, ne, mit Dingen, die vielleicht gar nicht so ausgeprägt sind bei einem selbst, aber man möchte es ein wenig stärker hervorheben. So.
Genau.
Ne?
Ja.
Ja, bei dir kann ich mich da auch dran erinnern, dass ich auch einiges.
Was? Hast du mir was vorgespielt?
Ausgeschmückt habe? Nein.
Ja, komm, ich auch.
Was?
Ist doch völlig normal. ja, was noch zentral ist, die Tendenz zur Dramatisierung. Also, wenn man so an sein Umfeld denkt und es gibt da bestimmte Personen, denen würde man sagen, oder über die würde man sagen, das ist so eine Drama-Queen. Also das ist so ein bisschen so der Prototyp dieser histrionischen Persönlichkeit. Da kennst du auch 2 auf jeden Fall und komischerweise sind das beides Männer, die ich da nennen würde, obwohl das eigentlich eine Diagnose ist, die man oft Frauen
weiblich,
gibt.
Ja, okay. Ja.
Da komme ich auch noch gleich drauf. Und also eigentlich wie bei allen Persönlichkeitsstörungen ist es so, dass es innerseelisch aber komplett anders aussieht. Ne? Also, dass sie eine sehr ausgeprägte Sensibilität haben und Verletzlichkeit. Und das kommt im Film ja auch total gut rüber. Ne?
Ja.
Ja, wie oft ist das jetzt eigentlich? Man sagt, circa 1,3% der Gesamtbevölkerung ist betroffen, wobei Frauen doppelt so häufig betroffen sind als Männer, zumindest haben die häufiger die Diagnose als Männer. Und das ist auch mit so ein Grund, also warum das so ist, das ist, denke ich, in der historischen Entwicklung dieser Störung begründet. Und aus dieser historischen Entwicklung heraus kann man ganz gut argumentieren, warum, oder es wird, glaube ich, klar, warum das eine umstrittene Diagnose ist. Und deswegen würde ich auf die historische Entwicklung jetzt mal ein bisschen zu sprechen kommen.
Ja.
Und dafür solche Sachen wie, woher kommt das, wie entsteht das, würde ich halt diesmal ein bisschen weglassen. Weil es halt, wie gesagt, auch eine Störung ist, wo es nicht mehr so viel Forschung dazu gibt. Deswegen gucken wir uns nochmal an, woher das eigentlich kommt. Die histrionische Persönlichkeitsstörung entstammt dem Konzept der Hysterie. Hast du das schon mal gehört?
Ja, Hysterie auf jeden Fall.
Was würdest du unter einer hysterischen Person verstehen?
Naja, wenn so Gefühlsausbrüche entstehen, also sehr große Gefühlsausbrüche, also die man, wo man naja, wie soll ich das weiter erklären? Also halt große Gefühlsausbrüche.
Ja, okay. Eine Hysterie ist tatsächlich ein Konzept, was sich auch in der psychologischen, also in den Anfängen der psychologischen Forschung, also was da sehr zentral war. Und die histrionische Persönlichkeitsstörung entstammt eben diesem Konzept, aber diesem Konzept entstammen auch noch andere Störungen, zum Beispiel die dissoziativen Störungen oder die somatoformen Störungen. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das können wir gerne in anderen Folgen nochmal machen, weil das sind extrem faszinierende Störungen auch oder Diagnosen auch. Und hier ist es aber sogar so, dass wir das im Namen sozusagen noch behalten haben, ne, diese Wurzel. Hysterie entstammt dem griechischen Wort Hystera und das ist zu Deutsch die Gebärmutter. Das Krankheitsbild der Hysterie, so wie das viele Jahrzehnte beibehalten wurde, umfasst diverse körperliche und psychische Symptome. Also es wurde sozusagen alles in diesen Topf geworfen, was Frauen irgendwann mal haben konnten. Zum Beispiel Konversion, das bedeutet, dass sich psychische Probleme in körperlichen Symptomen widerspiegeln, zum Beispiel Lähmungen oder Krampfanfälle oder auch diverse emotionale Störungen, die halt Frauen so haben können. Ne, also es war anfangs nur eine Diagnose, die Frauen haben konnten, weil man davon ausging, dass es mit der Gebärmutter zu tun hat. Die erste Erwähnung einer psychischen Verfassung, die auf die Gebärmutter zurückzuführen ist, war schon sehr, sehr früh, nämlich 1990 vor Christus. Da gab es nämlich ein medizinisches Papyrus in Ägypten namens Kahun-Papyrus. Und dieses wurde von Platon später folgendermaßen beschrieben. Das ist jetzt kein wörtliches Zitat, ich habe das ein bisschen einfacher jetzt hier niedergeschrieben. Also Platon hat geschrieben, wenn die Gebärmutter nicht ihrer Bestimmung folgt, die Frau also nicht gebärt, wird ein inneres Tier entfesselt, das sich so sehr nach dem Nachwuchs sehnt, dass eine Fülle von Symptomen folgt. Okay, lass ich mal so stehen, ja. Hippokrates hat dann als erster die Bezeichnung Hysterie gewählt. Und er hat das Ganze beschrieben als eine Gebärmutter, die wandert, die sozusagen ihren Platz im Unterleib der Frau verlässt und zum Hals aufsteigt und dort das Atmen erschwert.
Geht's dir auch so? Kannst du das nachvollziehen, diese Beschreibung?
Du meinst, wenn ich noch nicht Kinder bekommen habe?
Nein, also wenn du so hysterisch oder …
Ach so, nein. Ich denke, meine Gebärmutter bleibt schön an ihrem Platz. Galenos, das war ein griechischer Arzt und Naturforscher, der hat gesagt, diese Probleme, die Frauen da haben, die kommen durch sexuelle Inaktivität. Und das ist aber eigentlich was Fortschrittliches damals, weil er hat dadurch gesagt, naja, das kann also auch beim Mann vorkommen. Auch wenn der Mann sexuell inaktiv ist, die haben das dann immer mit körperlichen Dingen versucht zu verbinden. Also der hat gesagt, wenn sich sozusagen das Sperma aufstaut, dann kann es auch beim Mann zur Hysterie kommen. Im Mittelalter, kannst du dir denken, war die Interpretation von weiblicher Emotionalität eine etwas andere. Da wurde das Ganze als dämonische Besessenheit interpretiert.
Ja, war ja klar.
Das Bedürfnis nach sexueller Befriedigung wurde als Sünde definiert und insofern war der Schritt dazu, solche Frauen als Hexen zu bezeichnen, nicht mehr weit.
Naja.
Dann machen wir jetzt einen Riesensprung ins 19. Jahrhundert, weil da ging das sozusagen nochmal richtig los mit der Forschung dazu. Im Jahr 1859 gab es einen Arzt namens Pierre Briquet und der hat die Annahme verworfen, dass die Symptome auf die Gebärmutter zurückgehen. Sondern er meinte, das ist eine Erkrankung des Gehirns, ne, was für diese Zeit schon ziemlich fortschrittlich war.
Ja.
Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann eine Reihe berühmter Forschungsarbeiten an der Pariser, an dem Pariser Krankenhaus Salpêtrière. Und das ist ein sehr berühmtes Krankenhaus. An diesem Krankenhaus, da war, ich denke mal, der Leiter der Neurologie, Jean-Martin Charcot, der hat mit auch vielen weiteren bekannten Leuten gearbeitet, zum Beispiel Sigmund Freud oder auch Georges-Gilles de la Tourette, der das Tourette-Syndrom beschrieben hat. Und ja, der hat Forschung zu Krankheiten des Nervensystems beschrieben und dort eben die Hypnose als Therapieform für die Hysterie entwickelt. Und ein kleiner Funfact am Rande, die Salpêtrière kommt auch in Assassin's Creed Unity vor, falls du dich erinnerst. Also da spielt,
ist schon so lange her.
Das spielt auch unter anderem dort. Und ein berühmtes Bild, das Charcot bei der Vorführung der Hysterie-Patientin Blanche Whitman zeigt, kommt im Film Thelma vor, den wir auch kürzlich mal geguckt haben. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Das ist ein ganz bekanntes Bild, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, das eben Charcot zeigt, wie er die Blanche in seinen Armen hält und ganz viele Leute, die sich das anschauen. Also die Frau ist da das Versuchsobjekt und die ganzen männlichen Ärzte gucken sich das an, was da abgeht. Und diese Blanche Whitman, die kommt, kleiner Buchtipp am Rande, auch in dem Buch, das Buch von Blanche und Marie von Per Olof Enquist vor, wo eine fiktive Geschichte mit wahren Anteilen gezeichnet wird, wie die Blanche und Marie Curie eine mögliche, ja, wie die Lebensverläufe sich hätten verbinden können, sag ich mal. Ist auf jeden Fall eine kleine Empfehlung am Rande. Und in der Salpetria war eben auch Sigmund Freud. Der hat mit einem Kollegen namens Breuer verschiedene Studien durchgeführt und dann ein Buch rausgebracht, das nannte sich oder nennt sich immer noch Studien über Hysterie. Und dort war unter anderem die berühmte Fallstudie der Anna O. beschrieben, die hieß in Wirklichkeit Bertha Pappenheim. Und auf Basis dieser Fallgeschichte hat Freud seine Theorie der Hysterie entwickelt und auch im Folgenden seine Therapieform der Psychoanalyse. Und das war eine Patientin, die hatte diverse psychische Problematiken. Da gibt es auch einen sehr, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel, der echt interessant ist, kann man sich mal angucken. Mhm. Und bei der war das so, dass diese ganzen psychischen Probleme, die sie so hatte, durch die Hypnose, die eben frisch entwickelt wurde und das, was Freud Redekur nannte, nämlich, dass sie einfach frei assoziiert hat und über ihre Probleme gesprochen hat und so weiter, dass sich das vollkommen aufgelöst hat. Mhm. Ja, und was sagt Freuds Theorie nun über die Hysterie? Ich würde das als Rückschritt formulieren, denn er hat nämlich gesagt, die Hysterie entsteht, wenn die Entwicklung des Kindes gestört ist, wenn die sozusagen diese verschiedenen Entwicklungsstufen, die es dort gibt, wenn eine davon, ich kenne mich damit nicht so gut aus, verzeiht mir das, wenn eine davon nicht wirklich abgeschlossen wurde. Und das führt dann laut Freud dazu, dass die Gebärmutter der Frau nicht fähig ist, Kinder auszutragen. Und die hysterischen Symptome seien eine Widerspiegelung der Unmöglichkeit, sexuelle Bedürfnisse auszuleben. Also die Frauen haben irgendeinen Konflikt in sich, der durch die sexuelle Entwicklung hervorgerufen würde, die eben nicht vollständig durchlaufen wurde. Und diese Konflikte müssen gelöst werden, damit die Frau dann sozusagen diese Symptome wieder los wird. Mhm. Und die Therapie, naja, zum einen natürlich gab es damals, wie gesagt, frisch entwickelt die Hypnose und die Redekur, aber es wurden auch so Sachen gemacht, wie dass die Ärzte dann angefangen haben, die Vagina der Frau zu massieren, also um Orgasmen auszulösen, und das war auch die Zeit, als der Vibrator erfunden wurde, also das war auch sozusagen ein medizinisches Mittel zur Behandlung der Hysterie.
Okay, jetzt habe ich noch gar nicht gewusst.
Ja, da gibt es auch einen Film dazu. Ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Den wollte ich eigentlich auch noch mal gucken. Hm. Ja, die histrionische Persönlichkeit als Persönlichkeitsstörung, also wo sozusagen die körperlichen Störungsmerkmale nicht mehr drin enthalten waren, wurde dann erstmals von Wilhelm Reich detailliert geschildert. Und diese Beschreibung kommt der heutigen schon relativ nahe. Und in die Diagnosekataloge wurde das erstmals 1980 aufgenommen. Da war dann aber nicht mehr die Rede von Hysterie, sondern man hat das dann histrionische Persönlichkeitsstörung genannt. So, also so viel zur historischen Entwicklung. Und was ich daran jetzt kritikwürdig finde, da kannst du dir wahrscheinlich schon einiges zusammenreimen, ne?
Ja, was kann ich mir denn zusammenreimen?
Ja, die Diagnose ist extrem geschlechtsspezifisch.
Ja. Es wurde ja eigentlich nur der weibliche Teil beleuchtet. Also
zumindest die meiste Zeit, ja. Und das Ding war, dass diese Diagnose eben oft Frauen gegeben wurden, die man irgendwie als schwierig wahrgenommen hat.
Ja.
Und dadurch, dass die histrionische Persönlichkeitsstörung oder die Hysterie halt die meiste Zeit ein komplett diffuses Konzept war und eben eine sehr vielgestaltige Symptomatik beinhaltete, war es eben total leicht, einfach die Diagnose zu vergeben, weil da war ja eh alles drin, was eine Frau so haben kann.
Da
weißt
wird das
du?
Nicht auch oft gesagt, also früher auch oft so, naja, die ist ja wieder so hysterisch.
Das wurde ja
immer
das
so abgetan.
Ja, das ist natürlich in unserem Sprachgebrauch immer noch drin, ne? Für so eine Frau, die halt, wie du gesagt hast, so eine übertriebene Emotionalität hat oder irgendwie gerade so einen Wutanfall hat, ne? Wo man sagt, ein Typ ist cholerisch, eine Frau ist hysterisch. Ja, genau, und es war halt dadurch, dass man so einfach diese Diagnose vergeben konnte, so, wohl offenbar auch so, dass die ich denke mal größtenteils, wenn nicht sogar ausschließlich männlichen Therapeuten damals, wenn die eine Patientin einfach nicht mochten oder die nicht behandeln wollen, einfach gesagt haben, ja, die hat histrionische Persönlichkeitsstörung, so kann man eh nicht viel machen, so, weißt du? Und was ich aber auch noch viel schlimmer finde fast, also das war natürlich auch schon ziemlich schlimm, aber dass diese Diagnose eigentlich eine Emotionalität pathologisiert, die aber eigentlich vollkommen normal ist. Zumindest aus meiner Sicht, ne? Und das sind vielleicht einfach Sachen, die man aus Sozialisationsgründen häufiger bei Frauen findet. Frauen dürfen einfach, oh, das finde ich total kritikwürdig, emotionaler sein als Männer. Hm. Ne? Kennst du ja selber. Das, also ich meine, du bist ja selber als Mann aufgewachsen. Dir wurde gesagt, sei mal so und so, sonst bist du kein richtiger Mann.
Ja.
Und Frauen dürfen eben emotionaler sein, aber natürlich auch nicht zu viel. Ne? Die dürfen wieder nicht stören, weil dann sind das ja gleich wieder, keine Ahnung, Hexen oder so. Und das Problem war, die Diagnosekriterien wurden außerdem von männlichen Ärzten festgelegt. Ne? Mhm. Und deswegen beschrieb die histrionische Persönlichkeit das Bild einer in Männeraugen gestörten Frau. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also man kann sagen, da war irgendwie alles mit drin, wo man Frauen besonders leicht zuschreiben konnte, dass sie psychisch gestört sind, obwohl sie eigentlich nur eine normale Emotionalität hatten, die Frauen eben einfach anders ausleben als Männer. Und das finde ich extrem kritikwürdig und deswegen plädiere ich, also ich habe natürlich, klar, wieso sollte ich Mitspracherecht haben? Ich kann hier für nichts plädieren, aber ich hoffe, dass das einfach aufgelöst wird, weil es einfach ja keine wirkliche Relevanz mehr hat. Und ich denke auch, die Probleme, die Norma in dem Film hat,
das sind ganz andere Probleme.
Die sind auf ihre Depressivität zurückzuführen und nicht auf ihre Persönlichkeit. Und dass sie die Aufmerksamkeit nicht mehr bekommt und daraufhin eben ja Probleme damit bekommt, Selbstbewusstsein zu ziehen, das ist doch völlig normal, wenn ihr alles genommen wird, woraus sie das eigentlich ziehen konnte. So.
Was ich mich natürlich frage bei der Norma, warum sie so geworden ist. Also war sie schon immer so veranlagt oder wurde sie durch den Ruhm so? Also wäre sie ganz anders gewesen, wenn sie den Ruhm nie gehabt hätte? Oder ist es daraus entstanden? Das wäre halt auch interessant. Aber das kann man natürlich nicht nachvollziehen jetzt.
Nee, man kann das nicht nachvollziehen. Aber wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, sie hätte diese Diagnose, histrionische Persönlichkeitsstörung, dann wäre das was, was auf jeden Fall sich in der Jugendzeit manifestiert. Das heißt, ich würde eher davon ausgehen, dass sie zuerst so war und sich dann den Lebensweg ausgesucht hat, der mit dem sie halt besonders gut klarkam und der ihr eben diese Befriedigung verschafft hat.
Ja.
Und ein Leben als Schauspielerin ist natürlich ein Leben in der Aufmerksamkeit anderer Menschen.
Natürlich, ja. Ich denke mal, deswegen werden ja auch viele Schauspieler.
Ja.
Weil sie das anstreben.
Das, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also das ist natürlich eine Diagnose, die man oft auch in Schauspielerkreisen findet. Also man, wenn man ein bisschen recherchiert, wer das so haben könnte, da hast du halt auch Frauen wie Marilyn Monroe, wo man sagen könnte, na, die könnte man eigentlich auch darunter fassen, wobei die auch nochmal andere Problematiken hatte, leider. Ja, deswegen würde ich sagen, um nochmal mein Problem mit dieser Diagnose auf den Punkt zu bringen, ich denke, viele der Kriterien und Symptome, die wir in der heutigen Diagnoseform auch noch finden, sind einfach Bestandteil eines normalen Lebens und nicht pathologisch. Und vielleicht ist es eben Bestandteil besonders eines Lebens, das man als Frau führt, aus Sozialisationsgründen natürlich.
Hm.
Und das hat, glaube ich, wirklich nichts mit einer Gebärmutter zu tun, die irgendwie im Körper rumwandert und Ausdruck einer nicht erfüllten Sexualität ist. Aber das ist ja auch generell das Problem an der Psychoanalyse und an Freud-Studien, dass halt viel einfach auf die Sexualität zurückzuführen.
Ja. Ich denke, man muss das auch so kulturell sehen. Ich denke mal so in den europäischen oder amerikanischen Raum, also in dem westlichen Raum, wo das ja sicherlich ganz, also da ist ja die Forschung einfach ganz anders als zum Beispiel jetzt in anderen Kulturkreisen.
Die psychologische Forschung, die ist komplett dominiert
von westlicher
also, Forschung, klar.
Zumindest das, was wir kennen, ja.
Und natürlich damals, Anfang 20. Jahrhundert, noch viel, viel stärker,
Ja.
Genau, also was ich noch kurz sagen wollte, was meine ich jetzt eigentlich mit Bestandteil eines Lebens für Frauen besonders vielleicht? Also sowas wie ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, ne? Oder Verlässlichkeit oder Solidarität, was auch manchmal in den Diagnosekriterien so beschrieben wird, da denke ich mir, hallo, das ist doch völlig normal, dass man Verlässlichkeit im Leben haben möchte. Ein gewisser Grad an Egozentrik ist, glaube ich, auch nicht pathologisch oder dass man verletzlich ist. Jeder ist verletzlich, ne? Und dass man sexuell ein bisschen provokant auftritt, das ist im gewissen Rahmen, in einer Beziehung zum Beispiel, ja auch nichts Außergewöhnliches so. Ne?
Nee.
Und das möchte ich noch mal kurz ein bisschen greifbarer machen, wenn man sich anguckt, was jetzt eigentlich für Fragen gestellt werden, wenn man ein Interview führen möchte, ein diagnostisches Interview, um zu gucken, hat die Person das jetzt vielleicht? Das sind Fragen wie, stehen Sie gerne im Mittelpunkt? Flirten Sie oft? Sind Sie oft unsicher in Ihrer Meinung und übernehmen die Meinung anderer? Wo ich denke, ja, habe ich auch schon gemacht. Und ist es jetzt irgendwie,
ja,
muss ich mich jetzt dazu
zählen? Also wenn ich das jetzt gefragt wäre, ich wüsste auch nicht, ob das dann immer bei mir stark ausgeprägt ist oder nicht.
Ja.
Also ab und zu nehme ich ja Meinung anderer an.
Ja.
Und manchmal halt nicht.
Also es ist ja auch völlig normal, wenn du da neu in eine Gruppe kommst und du denkst, boah, das sind total coole Leute. Natürlich rede ich dann vielleicht ein bisschen den Leuten nach dem Mund, damit die mich gut finden.
Und es kommt ja natürlich an, welcher Lebensabschnitt das ist. Also ist das jetzt als junger Erwachsener mit Anfang 20, wie viele Meinungen ich da noch angenommen habe.
Ja, ja.
Und jetzt so mit Anfang 30, da nehme ich natürlich weniger Meinung an.
Eben, man entwickelt sich, man muss ja erstmal zu der Meinung kommen.
Oder? Ja, ja, genau.
Ja.
Aber das geht ja sicherlich vielen so. Also es gibt natürlich diejenigen, die haben eine sehr schwach ausgeprägte, schwach ausgeprägten Charakter, meinte ich. Also, also die dann leichter Meinung annehmen von anderen.
Ja.
Und manche, die haben schon eine gefestigte Meinung mit Anfang 20.
Ja, also, und die hatte ich halt nicht, ne? Das kam bei mir halt viel, viel später erst.
Also ich habe immer die bewundert, die so im Teenageralter schon, wo ich so den Eindruck hatte, die haben schon so eine gefestigte Meinung und stehen so mitten im Leben, habe ich das Gefühl gehabt.
Und hab ich habe immer noch gewünscht. Super Nintendo gespielt.
Genau, oder haben dann schon so Bands gehört, wo ich mir so dachte, wow, also in dem Alter habe ich halt noch ziemlich viel Mist gehört oder viel Blödsinn so geschaut. Oder
man hat sich halt für viele Dinge einfach nicht interessiert. Ne?
Ja.
Was halt erst später kam. Und ja, das ist halt genau das Ding, wo ich denke, wo ist die Grenze? Und wenn du jetzt im Internet nach Testkurse guckst, ne, es gibt hier einen, den kann ich auch verlinken in den Shownotes. Disclaimer, der ist mega schlecht. Ja. Ich kann dir ja mal ein paar Fragen stellen.
Ja, gerne.
Der Test soll die Frage beantworten, ob du histrionisch reagierst. So, eine Frage ist, wenn ich etwas erzähle und jetzt kommen drei Antwortmöglichkeiten, du darfst nur eine wählen, achte ich auf strikte Sachlichkeit, orientiere ich mich an dem, was den anderen interessiert oder benutze ich ausdrucksstarke Bilder und blühende Vergleiche?
Ja, dann würde ich Sachlichkeit nehmen.
Ja, ich dachte, also ich habe den auch schon gemacht, diesen Test, und ich dachte auch so, ja, ich achte schon auf Sachlichkeit, aber ich orientiere mich doch trotzdem daran, was den anderen interessiert. Ich laber denen ja nicht irgendein Ohr an die Backe, wo ich denke, das interessiert den Scheiß. So. Und ausdrucksstarke Bilder und blühende Vergleiche, ja, die bringe ich auch, wenn ich gerade so spontan drauf bin und mir was Cooles einfällt. Das
kommt immer auf die Situation an, ja.
Eben, ich könnte da alles ankreuzen. Oder,
also man reagiert doch nicht immer gleich.
Ja, das ist halt das Problem, ne? Oder sowas wie beim Tanzen. Fürchte ich, ungeschickt zu wirken oder folge ich dem Rhythmus der Musik oder achte ich darauf, dass ich mich ausdrucksstark bewege?
Naja, das kommt dann auch wieder aufs Umfeld an. Also wenn ich in einem Club bin, wo ich mich total unwohl fühle, dann achte ich natürlich drauf, wie ich mich bewege.
Ja.
Aber wenn ich in einem Club bin oder in einer Gesellschaft, wo ich mich total sicher fühle, wo ich mich wohlfühle, dann gehe ich nach der Musik und achte gar nicht drauf, was andere so denken würden. Also dann denke ich überhaupt nicht dran.
Ja, ich wüsste auch nicht, was ich da ankreuzen soll, weil mir halt der Situationsbezug fehlt. Und jetzt kommt mein Lieblings-Item hier. Meine Gefühle habe ich im Griff, sind recht muntere Kameraden.
Was?
Oder sind schon oft mit mir durchgegangen.
Was sind denn muntere Kameraden?
Ja, keine Ahnung, ob ich mich auffrage. Was wollen die von mir, muntere Kameraden? Hä? Also dieser Test ist wirklich absolut absoluter Bullshit hier. Und
ja, ich würde mal sagen, muntere Kameraden.
Ja, würde ich auch nehmen, keine Ahnung. Und naja, ich habe den Test auf jeden Fall komplett gemacht und laut diesem Test bin ich nicht von einer hysterischen Persönlichkeit betroffen.
Na, das ist doch gut zu erfahren.
Jetzt kann ich sicher sein, also, ne? Totaler
Quatsch.
Also
mit deiner Gebärmutter ist nichts falsch da, ne?
Ja, hoffe ich mal, ne?
Die springt ja nicht bis zum Hals oder was auch immer.
Nee. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen was zu den kognitiven Schemata erzählen, aber ich glaube, ich lasse das jetzt einfach weg. Wir haben schon so viel darüber erzählt jetzt. Also was ich vielleicht nochmal sagen will, ich will jetzt natürlich die Leute, die diese Diagnose bekommen haben, in keiner Art und Weise irgendwie lächerlich machen. Ne? Ja. Also es ist keine Kritik an den Personen, die wirklich darunter leiden, dass sie vielleicht in dieses Schema reinfallen und wirklich Leidensdruck haben dadurch. Punkt. Kein Aber. So, das will ich nochmal klarstellen. Meine Kritik richtet sich einzig und allein an die Art der Diagnosestellung, was da für Kriterien drin sind. Und ich finde es halt total diffus und ich glaube, das ist jetzt auch genug durchgekommen, was ich doof finde.
Alles klar, ja, genau. Also habe ich auch das Gefühl.
Gut. Nochmal eine Frage an dich. Was denkst du denn, wie histrionische Persönlichkeiten auf andere wirken? Denkst du, die wirken eher positiv oder eher negativ? Oder
wenn naja, also das, was wir bisher so gehört haben, würde ich eher sagen negativ.
Wieso?
Naja, also diese Persönlichkeiten sind ja schon recht schwierig vom Handling. Also finde ich zumindest so.
Und wenn du so an den ersten Eindruck denkst, da weißt du ja noch nicht, dass sie schwierig sein könnten.
Na, da wirken die erstmal sehr selbstsicher. Mhm. Vielleicht. Also wo ich mir so denke, okay, die scheinen wohl einiges drauf zu haben. So, ne, weil das sind ja so Leute sicherlich, die dann auch sehr stark so, also die viel dafür tun, um nach außen gut zu wirken.
Ja, damit hast du das auf den Punkt getroffen. Genau darauf wollte ich hinaus. Das sind Menschen, die wirken, was den ersten Eindruck angeht, erstmal total positiv, weil die eben genau das wollen. Die wollen ja Aufmerksamkeit, die wollen Geselligkeit haben, die wollen die Bewunderung anderer Leute. Deswegen muss man sich natürlich erstmal gut verkaufen und das können die halt, ne? Deswegen finde ich.
Da fallen mir auch wieder ein paar Persönlichkeiten ein aus meinem Umfeld, wo das genau zutrifft.
Ja.
Wo ich auch am Anfang so das Gefühl hatte, ja, die sind ja eigentlich ziemlich cool, so, ne? Scheinen richtig gut zu sein und wo dann wirklich so schrittweise so die Fassade gebröckelt ist, bis ich zum Schluss so dachte, was für Arschlöcher. Also.
Ja. Ja, das ist es halt bei den Persönlichkeitsstörungen meistens, dass die Störung, also ich finde das Wort Störung bei Persönlichkeitsstörungen sowieso kritisch, aber dass die Schwierigkeit halt im Zwischenmenschlichen ist, ne? Das trifft ja auch auf den Narzissmus zu oder auf die antisoziale Persönlichkeitsstörung und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde das schwierig, besonders bei der histrionischen Persönlichkeit, da wirklich von Störungen zu sprechen. Aber gut. Aber du hast es genau auf den Punkt getroffen und darauf möchte ich jetzt auch näher eingehen, wenn es um die Studie geht. Die Studie ist von Oldmans, keine Ahnung, und Kollegen aus dem Jahr 2004 und die heißt Perceptions of People with Personality Disorders Based on Thin Slices of Behavior.
Wieder sehr kurz und prägnant.
Und die befasst sich mit der Frage, wie nehmen denn außenstehende Personen mit Persönlichkeitsstörung eigentlich wahr? Und hier ist der Fokus eben auf dem ersten Eindruck. Also es geht nicht darum, wie werden die nach, was weiß ich, 15 Jahren wahrgenommen, nachdem man die schon kennt, sondern es geht wirklich nur um den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck, der ist eben sehr stark geprägt von einer unbewussten Beurteilung über die Persönlichkeit einer anderen Person. Aber dieser erste Eindruck ist eben oft ausschlaggebend, wenn es darum geht zu entscheiden, möchte ich die Person näher kennenlernen oder nicht oder finde ich die eher unangenehm oder ist die mir total sympathisch. Und jetzt ist die Frage erstmal, wie kann man denn den ersten Eindruck wissenschaftlich untersuchen? Was meinst du, was könnte man da machen?
Man könnte zwei Personen gegenüberstellen oder hinsetzen.
Ja.
Und dann müssen diese Personen danach, also nach diesen paar Minütchen oder so kennenlernens, dann aufschreiben, was sie dabei empfunden haben bei dem Gegenüber.
Ja, das könnte man auf jeden Fall machen. Das ist allerdings relativ unökonomisch, weil die ganzen Leute ja dann erstmal ins Labor kommen müssen. Ja. Was die hier gemacht haben, ist, die haben einfach die Leute Videos anschauen lassen. Und zwar kurze Videoausschnitte von fremden Personen. Das ist das, was hier mit Thin Slices gemeint ist. Also meist unter 5 Minuten sind diese Videoausschnitte lang, wo eben dann Personen einfach sprechen so und sich darstellen so. Und in früheren Studien hat man gezeigt, dass selbst nach nur 6 Sekunden bestimmte Persönlichkeitseigenschaften relativ gut schon beurteilt werden konnten. Und hier sollte jetzt überprüft werden, ob man das eben auch auf Leute mit persönlichen, mit Persönlichkeitsstörungen übertragen kann. Weil vorher hat man das eher gemacht mit so Leuten aus der Normalbevölkerung, die halt keine, die nicht psychisch auffällig waren. Sondern da hat man halt geguckt, wie können die Leute erkennen, wie extravertiert derjenige ist beispielsweise. Und jetzt wollten die Forscher halt gucken, naja, sind die Leute eigentlich irgendwie in der Lage zu erkennen, ob derjenige eine Persönlichkeitsstörung hat? Und die Autoren schreiben jetzt, naja, man kann jetzt aber nicht davon ausgehen, dass die Laien, die wir fragen wollten, die Diagnosekriterien kennen. Ne? Also wir können nicht davon ausgehen, dass die sagen können, ja, der Typ, der ist ein Narzisst, weil, ne, woher sollen die, wenn die jetzt nicht gerade Psychologie studieren oder sich total dafür interessieren, wissen, wie sich ein Narzisst wirklich auszeichnet. Und deswegen sind die sozusagen eine Ebene höher gegangen und haben geguckt, wie sind diese Leute, die eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung haben, eigentlich in Bezug auf die Big Five? Die Big Five hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das sind ja die grundlegenden Dimensionen der Persönlichkeit, nämlich Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und wenn man das jetzt auf die Persönlichkeitsstörung runterbricht, dann könnte man sagen, naja, eine histrionische Persönlichkeit, die zeichnet sich besonders durch eine hohe Extraversion aus. Ne? Also die gehen sehr aus sich raus, die sind sehr emotional, die gehen leicht auf Leute zu, die sind gern unter Leuten, weil sie natürlich die Aufmerksamkeit haben wollen. Ne? Wenn man jetzt nochmal an American Psycho zurückdenkt, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ist gekennzeichnet durch eine geringe Verträglichkeit. Das bedeutet, die sind wenig altruistisch, die sind wenig hilfsbereit, die sind eigentlich komplett egoistisch. Und wenn wir nochmal an Phantom Thread zurückdenken, da haben wir auch eine Persönlichkeitsstörung besprochen, nämlich die zwanghafte. Die zeichnet sich aus durch eine hohe Gewissenhaftigkeit, also ein Bewusstsein, ein sehr starkes Bewusstsein für Regeln und Ordnung. Da kann man dann auch noch mal reinhören, wenn man sich dafür interessiert, in unsere Folge zu Phantom Thread. Und die Forschungsfrage, die die Leute jetzt hatten, war folgende, nämlich korrespondieren die ersten Eindrücke über die Person mit Persönlichkeitsstörungen mit den theoretischen Annahmen, wie diese Personen aufgrund der Störung sein sollten? Punkt. War das klar? Hast du verstanden, worum es geht?
Ja,
also die Leute, also es sollten halt Laien diese Person, diese kurzen Videoabschnitte von Personen, die eine Persönlichkeitsstörung haben, beurteilen. Und dann wurde geguckt, stimmt das denn überein mit dem, wie die eigentlich wirken sollten?
Ja.
Na, okay. Und dann haben die auch noch geguckt, naja, wie wirkt sich denn dieser erste Eindruck auf die Beurteilung der Sympathie und der physischen Attraktivität aus? Also wie attraktiv wirken die denn, ne? Ja, was haben die gemacht? Die haben sich 229 Personen genommen aus einer größeren Stichprobe von über 1500 Personen. Das waren alles Leute, die bei der Air Force gearbeitet haben. Ich weiß nicht, warum. Das ist offenbar eine größere Studie und das ist jetzt nur eine Teilstudie. Warum das jetzt unbedingt Air Force-Leute sein mussten, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall haben die mit denen so persönlichkeitsdiagnostische Interviews gemacht und da kam raus, na, 229 davon sind einer Persönlichkeitsstörung zuzuordnen. Und die hat man sich jetzt hier genommen. Und dann hat man Videoausschnitte aus diesen Interviews rausgeschnitten. Und zwar, als sie die Frage beantwortet haben, welche Aktivitäten machen ihnen Spaß? Ne, also das haben diese 229 Leute beantwortet und diese Videos wurden dann der Stichprobe vorgeführt. Das waren Studierende, also eine typische Psychologie-Studierenden-Stichprobe 172. Die haben sich dann diese Videos angeguckt und sollten das beurteilen hinsichtlich verschiedener Persönlichkeitseigenschaften, wie attraktiv die Person finden und wie gern die kennenlernen würden. Ja, und was kam da jetzt raus? Also was ich wirklich beeindruckend fand, ist, also man hat erstmal geguckt, wie stimmen denn die Leute überein in ihren Ratings, ne? Also beurteilen die einzelnen Leute, die sie gesehen haben, ähnlich. Und abgesehen vom Neurotizismus stimmten die Beurteilungen ziemlich gut überein. Also die waren sich alle ziemlich einig darüber, wie die Leute auf sie wirken. Okay? Und die Person mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung, da war das so, dass die assoziiert wurden mit einer hohen Extraversion, hoher Verträglichkeit, hoher Offenheit, Sympathie und Attraktivität. Also die Leute, die bei denen diagnostiziert wurde, die haben eine histrionische Persönlichkeitsstörung, die wurden im Grunde komplett positiv bewertet. Also alles, was positiv sein konnte, war bei denen auch positiv. Mhm. Das waren richtig coole Typen so. Und Frauen, also da waren beide Geschlechter mit dabei. Mhm. Und die narzisstische und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, wenn du jetzt nochmal an Patrick Bateman zurückdenkst oder an den, wie hieß er noch, den Reynolds Woodcock, was denkst du, wen man solche Leute einschätzen würde?
Naja, erstmal als seltsam. Also als, ich würde erstmal ein bisschen als komisch einschätzen.
Okay.
Also den Patrick Bateman, naja, das ist bestimmt so einer, der würde nur über sich erzählen und würde keine Gegenfragen stellen oder so.
Mhm.
Also was dann auch als extrem unsympathisch erstmal rüberkommt.
Okay.
Und der Reynolds, ja, wenn der so mir gegenüber sitzen würde.
Und dir sagen würde, was er gerne in seiner Freizeit macht?
Ja, das wäre, glaube ich, ich weiß nicht, erstmal, es würde langweilig klingen, weil der vielleicht jeden Tag immer dasselbe macht und
ja.
mit so einer unglaublichen Perfektion und Ja, ich glaube, das würde mich auch so schnell langweilen.
Ja.
Weil der auch nicht auf andere, glaube ich, eingehen kann
mhm.
in einem Gespräch.
Also bei den Narzissten und bei den zwanghaften Persönlichkeitsstörungen war das hier in der Studie so, dass man da überhaupt keine Assoziation gefunden hat zwischen dem Urteil des Raters, also der Studierenden, und der Selbsteinschätzung der Person.
Mhm.
Also da war im Grunde überhaupt kein Zusammenhang. Mit anderen Worten, die konnten das nicht erkennen.
Okay.
Bei diesen Personen. Also die haben nicht in irgendeiner Weise positiv oder negativ hervorgestochen.
Mhm.
Und es gab aber einige Persönlichkeitsstörungen, die sehr schlecht abgeschnitten haben hinsichtlich will ich kennenlernen. Also es gab so typische Leute, wo die Leute gesagt haben, nee, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben.
Ja, das würde mich jetzt mal interessieren.
Und es waren die schizoiden und die schizotypischen Persönlichkeitsstörungen. Und die finde ich beide auch echt faszinierend. Und da müssen wir nochmal gucken, wo die vielleicht vorkommen. Also die Schizoiden, die sind gekennzeichnet durch einen gesellschaftlichen Rückzug. Das sind absolute Einzelgänger und die haben auch eine emotionale Kühle. Mhm. Also das sind wirklich Leute, die sich aus der Gesellschaft zurückziehen, aus freien Stücken. Und die Schizotypischen, das sind eher so schrullig, exzentrische Leute, die haben starke Probleme mit zwischenmenschlichem Miteinander, die haben dieses magische Denken, die glauben zum Beispiel an Esoterik, Verschwörungstheorien und so weiter. Die haben eine starke soziale Angst und die oft ist es so, dass die sehr viel Argwohn in sich tragen, also dass sie sehr misstrauisch sind so Leuten gegenüber. Und die wurden tatsächlich eher als negativ bewertet von den Personen. Und das ist irgendwie im Grunde auch ganz interessant, weil da fragt man sich natürlich auch, was ist Henne und was ist Ei, ne? Werden die gemieden, weil die das auch nicht wollen, weil die nicht gut ankommen wollen oder
Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich. Bei manchen ist das, glaube ich, so, die werden dann erst so, dadurch, dass sie irgendwann mal gemieden wurden und sich haben sich deshalb zurückgezogen, haben das dann irgendwie entwickelt. Und manche, die sind halt schon immer irgendwie so so gewesen und wurden deswegen gemieden.
Ja.
Also ich glaube, das kann man das irgendwie nachprüfen?
Naja, bei den Persönlichkeitsstörungen sagt man ja, wie gesagt, die entwickeln sich in der frühen Jugend schon.
Mhm, ja.
Insofern, aber es ist ja manchmal vielleicht auch eine sich selbst verstärkende Sache, ne? Dass sie merken, okay, ich komme bei den anderen Leuten nicht an, also brauche ich mir auch nicht mehr so viel Mühe zu geben, gut anzukommen und dann verstärkt sich das selbst.
Dann so ein Selbstschutz auch irgendwie, sich zurückzuziehen. Genau. Und ja.
Ja, also was die Leute jetzt, die Forscher hier schlussfolgern, ist, je höher die eingeschätzte Extraversion, Offenheit und Verträglichkeit, desto höher die Sympathie. Und deswegen ist es eben auch so, dass Personen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung hier bei den Leuten, die das geratet haben, besonders gut ankamen. Ja, also die Personen, die ihr Selbstbewusstsein aus der Anerkennung anderer Leute ziehen, nämlich die Histrioniker, die werden von anderen auch als sympathischer und attraktiver eingeschätzt. Also die scheinen schon was richtig zu machen.
Ja, aber irgendwann ist es halt so, dass dann wohl die Fassade auch bröckelt.
Könnte sein,
hast du da auch was dazu?
Nee, also in der Studie ging es ja wirklich nur um den ersten Eindruck. Ne? Hm. Genau.
Okay.
Aber fand ich schon interessant. Ich meine, wenn man so Diagnosekriterien liest von Störungen, da, ich meine, jeder denkt da, ach, das ist doch genau der. Hm. Ne?
Kennst du denn auch solche Personen? Also jetzt von deinem Freundes- oder Bekanntenkreis?
Die Histrioniker sein könnten. Ja, ja, habe ich doch schon vorhin angeschnitten.
Ach so, hast du schon, okay.
Ja, also diese zwei Männer, ne?
Ja, aber das ist ja dann eher so von meinem Umfeld.
Ja, okay. Ach, du meinst jetzt speziell von meinen Freunden?
Ja, ja, genau, von deinem.
Nein, also meine Freunde, die sind
alle total perfekt.
Nee, keine Ahnung, also da fällt mir wirklich keiner ein.
Mm, okay.
Ja.
Ja, mir würden sofort einige einfallen, auch die ich so, ich hatte ja mal einen Mitbewohner gehabt.
Ja, den musste ich auch denken.
Ja, und das war so ein typisches Beispiel. Also am Anfang fand ich den total sympathisch und dachte mir auch so, oh, du hast ja einen coolen Mitbewohner so gefunden, ne? Weil der auch am Anfang alles dafür getan hat, um gut anzukommen.
Ja.
Ne? Und der hat zum Beispiel auch gekocht für mich und so. Und da dachte ich mir, das ist ja ziemlich cool hier, ne?
Ja.
Mit dem. Und da habe ich auch noch sogar jedem erzählt, weiß ich noch, so ja, mein Mitbewohner ist super cool, so, ne, war so total zufrieden, auch weil ich so Mensch bin, ich sehe erstmal so das Gute in den Menschen, so. Ne? Ich stempel die meistens nicht so ab als, naja, ich weiß nicht, Ahnung, so.
Ja.
Ich denke erstmal, ach, das ist doch alles super hier, ne?
Ja,
und, ja, und dann war es wirklich so, nach ein paar Monaten oder schon nach ein paar Wochen, hat sich das stark verschlechtert. Also es hat dann schon, das war genauso wie bei Sunset Boulevard, wo dann mein Mitbewohner angefangen hat, so Forderungen zu stellen. Also dass er so verlangt hat, dass ich Dinge mit ihm zusammen mache, obwohl ich das nicht wollte.
Mhm.
Also der wollte mich auch so an sich binden.
Mhm.
So. Und das wollte ich natürlich nicht, weil ich mir dachte, naja, okay, wir sind hier erwachsene Menschen, ich muss nicht mit dir ständig hier was machen.
Ja.
Ich habe selber was zu tun und so, und das hat er nicht eingesehen. Und der wurde dann richtig komisch. Also der hat dann Dinge getan. Ja, da dachte ich mir dann wirklich schon so, das ist nicht mehr normal.
Mhm.
Und der hatte ganz schön, also der hatte einige Verhaltensweisen, die ich sehr seltsam fand. Also es hat schon angefangen, dass er dann Dinge geklaut hat und so. Das waren schon wieder so, das sind schon wieder andere Störungen, so, die da aufgetreten sind. Also der hatte einiges, was im Argen war.
Ja.
Und naja, das, und da sehe ich den ganz schön da drin, so, auch so eine histrionische Persönlichkeitsstörung.
Ja.
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was du so gesagt hast, was das alles so beinhaltet, und wie er so drauf war. Ja,
ja, aber ich möchte auch nochmal jetzt zum Schluss betonen, dass das immer Dimensionen sind. Ne?
Ja, natürlich.
Also diese, bei den Persönlichkeitsstörungen ist es ja generell so, dass es quasi eine Dimension ist von überhaupt keine Ausprägung bis ganz starke Ausprägung. Und irgendwo muss man dann Cut-off setzen, wo man sagt, okay, ab hier hat es einen Störungscharakter, da ist es behandlungsbedürftig. Und davor halt nicht. Und das ist total schwierig, finde ich, zu sagen, okay, hier ist die Grenze. Und gerade bei der histrionischen Persönlichkeit denke ich halt, es gibt echt total viele Personen, wo man sagen könnte, das trifft irgendwie auf die zu, aber das ist nicht problematisch für die. Die sind halt so und die kommen gut im Leben klar und ist doch toll.
Na, ich finde es halt problematisch, wenn halt die Mitmenschen darunter leiden müssen. Und
ja.
In manchen Fällen, also von Leuten, die ich kenne, da wird es halt irgendwann zu einem Problem, wenn die so Forderungen gestellt haben. Also wenn die dich so sehr an sich binden wollten, dass du da einfach nicht mehr mit einverstanden warst.
Ja.
Und du so dachtest, lass mir doch die Freiheit so. Ne?
Mhm.
Und die dann komische Mittel auch angewandt haben. Also wie halt die Norma, ne? Die ja auch dann Dinge angewandt hat beim Joe, die einfach nicht mehr zu vereinbaren waren. Also
Das ist halt auch das Problem in der Therapie. Also die Leute, die kommen nicht in Therapie, weil sie sagen, ich glaube, ich bin eine histrionische Persönlichkeit, helfen Sie
dann
mir mal.
Eher andere Leute dann, ne?
Das sind, wenn andere Leute, die sagen, hier, wir haben Probleme in unserer Beziehung und das liegt da und daran. Oder dass sie halt durch eine komorbide Störung kommen.
Mhm.
Und das wollte ich eigentlich auch noch sagen, ich glaube, das habe ich vergessen. Die histrionische Persönlichkeitsstörung hat extrem viele Komorbiditäten. Das heißt, also die Hälfte der Leute, bei denen diese Störung diagnostiziert wurde, die haben auch eine narzisstische oder eine, ach Gott, wo habe ich das jetzt aufgeschrieben? Oder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Mhm.
Und das ist halt auch schon ein Zeichen dafür, dass das irgendwie nicht so richtig greifbar ist, wenn da so hohe Überschneidungen mit anderen Persönlichkeitsstörungen sind, ne? Und auch mit anderen psychischen Störungen, also wie Depression oder Angststörungen, ne?
Aber das zeigt sich ja auch hier wieder so, ne, Psychologie, das ist ja, da kannst du keine Schablone nehmen. Da gibt es halt keine Schablonen. Du musst halt immer differenzieren.
Ja.
Ist halt nicht so einfach.
Genau. Ja. Also wir Menschen neigen total dazu, Schablonen anzuwenden im zwischenmenschlichen Miteinander, weil es einfach auch hilft, ne, dass man weiß, okay, der ist so und so. Also man steckt Leute schnell in Schubladen, weil man die dann auch besser einschätzen kann und so weiter. Aber das ist halt auch mit der Gefahr verbunden, dass man eben nicht mehr genug differenziert. Ja.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Oder hast du noch etwas zu sagen?
Nee, ich denke, das ist ein gutes Schlusswort und damit kommen wir zum Wissenschaftslexikon. Ja, und das hat tatsächlich auch mit Differenzierungsfähigkeit zu tun. Mhm. Es ging ja um den Halo-Effekt, wie wir am Anfang schon gesagt haben.
Yay,
ne?
Halo.
Und dieser Effekt besagt, dass eine Einzelbeobachtung auf andere Persönlichkeitsmerkmale ausstrahlt, obwohl zwischen diesem Einzelmerkmal und anderen Merkmalen überhaupt kein Zusammenhang besteht. Beispiel: Körperliche Attraktivität erzeugt einen positiven Eindruck, der die Wahrnehmung der gesamten Person überstrahlt und so den Gesamteindruck unverhältnismäßig beeinflusst. Und das hat man durch empirische Untersuchungen auch tatsächlich finden können, dass zum Beispiel attraktive Menschen auch in anderen Persönlichkeitseigenschaften oder Leistungsfähigkeit auch gleichzeitig positiver eingeschätzt werden, obwohl die ja mit der Attraktivität überhaupt nichts zu tun haben. Oder auch in der Bewertung von Schülern spielt das auch eine große Rolle. Also Lehrer beurteilen attraktive Schüler oder nette Schüler oder die irgendwie positiv auf sie wirken, besser als Schüler, die das eben nicht tun. Oder man hat das auch mit Soldaten untersucht. Soldaten, die von ihren Vorgesetzten als hübscher wahrgenommen wurden oder als leistungsfähiger, denen wurde auch gesagt, das sind auch die besseren Schützen, die können auch besser mit ihren Kollegen klarkommen, die können sogar besser Mundharmonika spielen. Also so total Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Das ist der Halo-Effekt. Und der funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, ne? Also beispielsweise Leute, die behindert sind, denen man das ansieht, da ist der Eindruck dann negativ verzerrt, denen wird dann weniger Leistungsfähigkeit unterstellt. Und das spielt natürlich in der Studie, die ich gerade vorgestellt habe, auch eine Rolle, ne? Also das ist eben genau das. Der ist hübsch, na dann ist der wahrscheinlich auch besonders extravertiert, dann ist der auch besonders dies und das. Also ne, das ist genau das, die fehlende Differenzierungsfähigkeit, die eben die Objektivität unterwandert. Ja. Denkst du, das spielt in deinem Alltag eine Rolle?
Kann ich nicht sagen. Also ich kann das manchmal schlecht einschätzen, wie mich andere beurteilen.
Ja, oder wie du andere beurteilst.
Ach so, ja, das kann schon gut möglich sein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, also ich kann ja jetzt kein genaues Beispiel geben.
Ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil wann kommt es im Alltag schon mal vor, dass man eine Person nur ganz kurz sieht und es bei dem ersten Eindruck bleibt und man dann beurteilen soll, wie die Person ist so. Ja. Man lernt ja die Person immer ein bisschen näher kennen und kann dann auch besser abschätzen, wie die in anderen Kriterien abschneidet so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also am ehesten würde ich das so bei so Arbeitskollegen oder so, die man ab und zu mal so sieht und irgendwann lernt man die besser kennen. Und dass sich dann dadurch so der Eindruck ändert. Also, dass man die vorher vielleicht etwas negativer eingeschätzt hat. Oder auch so bei so Leuten, die man sonst vorher so aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die man immer so flüchtig erstmal nur so gesehen hat und wo man sich mal so ein Bild gemacht hat, weil die vielleicht nicht so die attraktivsten waren oder ja, genau. Und dass man deswegen so ein bisschen Abstand gehalten hat und dann irgendwann lernt man die besser kennen und denkt sich so, ja, warum hast du dich eigentlich nicht vorher schon so mit den Leuten mehr unterhalten?
Ja, ja, das habe ich auch manchmal.
Die sind ja doch eigentlich ganz nett. Und das sind die, wo man so sich vielleicht am Anfang dachte, oh, die sehen ja attraktiv aus. So, ne? Da versuchst du mal so ein bisschen dich anzufreunden oder so.
Ja.
Das ging mir immer so, wenn ich neu in eine Klasse gekommen bin oder so.
Ja.
Da dachte ich so, ah, oh, hier, das sind bestimmt die Leute, die so ganz interessant sind.
Ja.
Und da habe ich mich versucht, da anzufreunden, und irgendwann habe ich so mitbekommen, die sind ziemlich oberflächlich und eigentlich auch ziemlich langweilig für mich.
Mhm.
Und dass dann die, die eher so auf den ersten Blick uninteressant wirkten, dass die dann für mich dann die besseren Freunde waren, letztendlich. Ja.
Ich muss gerade an was total Dummes denken, weil du ja wieder Assassin's Creed Odyssey spielst, ne?
Ja.
Da muss man ja auch eine Crew für sein Schiff aussuchen, ja, ne? Und als ich das da, also wir haben das ja zusammen gespielt, ne, manchmal habe ich gespielt, manchmal du. Mhm. Und immer wenn ich sozusagen in die Situation kam, kommt er jetzt auf mein Schiff oder nicht?
Bist du nach Attraktivität gegangen?
Ja. Ich dachte, die Attraktiven, die können das bestimmt besser.
Ja, ja, ja.
Total dumm, ne?
Ja, schon eigentlich.
Ja.
Ja, aber da zeigt sich's ja schon, ne, dass du halt nach Attraktivität beurteilst.
Zumindest was die Crew angeht.
Ja, und was auch die dann letztendlich die Fähigkeit
was die
angeht.
Sexualpartner von Cassandra angeht, da habe ich alles genommen.
Hauptsache, es war ein Herzchen zu sehen.
Immer wenn Herzchen Auswahl zu sehen war, wenn die Option da war, sie kann jetzt hier rumflirten, habe ich das auch gemacht.
Ja, ich doch auch. Wer macht das nicht? Hallo?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht machen das andere
ist mal ganz
anders.
Interessant gewesen bei diesen Telltale-Spielen, ne?
Ja.
Da hast du ja zum Schluss immer gesehen, wenn du fertig warst mit der Episode, wie viele sich dafür entschieden haben und so. Und es war immer interessant zu sehen, dass die meisten Menschen immer das genommen haben, wo es um Liebe ging. Also wenn du irgendeine Beziehung eingehen konntest, war das immer die Option, die genommen wurde.
Ja.
Also mit ganz großem Abstand.
Kann ich voll gut nachvollziehen.
Ja.
Würde ich auch so.
Habe ich auch immer genommen. Ich habe immer, fast immer diese Option, außer wenn ich es ein zweites Mal gespielt habe und ich wollte mal sehen, so wie der andere Weg aussieht.
Ja.
Oder zum Beispiel bei hier den ganzen Quantic Dream Spielen hier, Heavy Rain oder Detroit und so.
Ja.
Da habe ich immer das genommen, wo es um Liebe ging.
Ja.
Weil ich immer wissen wollte, ah, wie sieht das jetzt aus hier, wenn ich in eine Beziehung eingehe. Das wollen halt Menschen auch irgendwie wissen, ne? Deswegen guckt man sich doch auch zum Beispiel Serien an oder irgend sowas so, oder Soaps so, ne? Weil man wissen möchte, wie die Beziehung da aussieht und so weiter. Und weil man auch irgendwie aus Attraktivität dann handelt, so, ne? Also zumindest geht es mir so.
Aus Attraktivität mir, handeln? Was meinst du?
Naja, weil ich mir so denke, oh, na, die sieht ja ganz gut aus. Na, die, da gehe ich mal hier in dem Spiel eine Beziehung ein.
Ach so. Ja, wie gesagt, ich war da sehr wahllos. Ich habe da auch die alte Frau mitgenommen.
Oh.
Das können jetzt nur Leute verstehen, die das auch gespielt haben.
Ja.
Ja, okay, genug dazu. Ne? Also, du weißt jetzt, was der Halo-Effekt ist.
Ja, also hat nichts mit Master Chief zu tun.
Nee.
Okay.
Denk an das Halo, an die Ausstrahlung.
Ja, ja,
ne?
Genau.
Genau. Ja gut, dann können wir noch kurz darauf eingehen, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und zwar wird das eine kleine Sonderfolge werden, denn wir sind jetzt erstmal auf der Subscribe und dann haben wir noch eine Woche Urlaub. Was heißt Urlaub? Familienbesuch halt.
Ja. Und da wird man auch einiges erleben.
Dementsprechend weniger Vorbereitungszeit. Deswegen habe ich mir gedacht, ich habe da einfach mal über Julis Kopf hinweg entschieden. Das tut mir leid.
Ja, kommt ja total selten vor. Ja, aber ich lasse dich ja gerne entscheiden.
Eben. Wir passen uns ja nur einander an.
Ja, was hast du denn entschieden?
Ja, ich habe entschieden, dass wir beim nächsten Mal uns nur zwei Studien anschauen, ohne einen Film anzuschauen, aber das sind dann Studien, die auch mit Filmen zu tun haben. Ne? Also es sind dann keine rein psychologischen Studien, sondern wir gucken uns mal, ja, Studien an, die eben mit der Rezeption von Filmen zu tun haben, mit dem Erfolg von Filmen. Ja.
Das klingt doch schon mal ganz interessant.
Ja, hoffe ich mal, dass es cool wird.
Sicherlich. Ne? Unsere Folgen sind immer cool.
Na, wenn du das sagst.
Und unsere Themen.
Ja. Hoffe ich doch.
Ja, na klar. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen?
Hast du noch einen Witz zu erzählen?
Ach, ich bin so schlecht im Witzen. Also wirklich, da bin ich überhaupt nicht gut.
Ich kann auch den Witz erzählen, den ich mir selber ausgedacht habe.
Ich wurde auch mal bei einem Vorstellungsgespräch gefragt nach einem Witz und da habe ich wirklich versagt.
Das ist aber auch echt eine Scheißfrage, oder?
Ja, ich dachte mir, ich saß da wirklich eine ganze Weile da und dann habe ich was erzählt und es war noch nicht mal ein Witz.
Ich kann es
mir
vorstellen.
Und ich wurde auch abgelehnt.
Es lag bestimmt nur daran.
Ja, bestimmt.
Soll ich den Witz erzählen?
Ja, bitte.
Ja, ich habe den zwar schon auf Twitter erzählt, aber uns folgen da ja nicht alle, die das hier hören. Den Witz habe ich mir ausgedacht, da war ich, ich weiß nicht, 6 oder 7.
Ach, den, ja.
Und ich war so stolz auf diesen Witz, dass ich den eingesandt habe, nämlich dem Videotext der ARD oder ZDF, ich weiß es
nicht
mehr.
Gibt es überhaupt noch Videotext heutzutage?
Ich glaube schon, ja.
Wow.
Auf jeden Fall gab es da so Kinderseiten im Videotext und da konnte man Witze einsenden. Und da dachte ich, hey, ich habe einen coolen Witz, ich schreibe da jetzt eine Postkarte hin mit diesem Witz. Und der geht folgendermaßen. Ein Mädchen steht mit geschlossenen Augen vor dem Spiegel. Da kommt der Vater rein und fragt, was machst du denn da? Und da sagt das Mädchen, ich möchte gucken, wie ich schlafe.
Das ist echt süß.
Der ist so lame.
Ich stelle mir so vor, so du als kleines Mädchen, wie du das vollkommen witzig findest.
Ja.
Aber auch irgendwie süß, ja.
Ja, wenn ihr Witze habt, dann schickt sie uns doch bitte. Hm. Also es sollen aber auch wirklich bekloppte Witze sein, ne? Also richtig schön Gaga. Bitte.
Vielleicht auch Witze über Filme oder so. So
filmbezogene
Witze.
Da kenne ich überhaupt
Witze.
Keine.
Vielleicht gibt es das ja auch.
Bestimmt. Ja, okay, reicht für heute, ne?
Ja, ne? Also dann sag mal einfach mal Tschüss. Bis in 2 Wochen.
Genau, bis dann. Tschüss.
Tschüss.